Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday, einem der letzten. Wir haben gar nicht mehr so viele, bis wir dann den Super Bowl irgendwann besprochen haben werden. Vielleicht an einem Montag, vielleicht auch an einem Dienstag hier zum NFL Tuesday. Denn wir sind ja jetzt schon mitten in den Playoffs drin. Das wollen wir heute natürlich großartig besprechen. Plus die ganzen Coaches, die mittlerweile einen neuen Job gefunden haben. Das Wildcard-Weekend haben wir hinter uns gebracht. Ein wunderbares Weekend. Und wir steuern jetzt auf das in meinen Augen, und ich weiß nicht, damit ein herzliches Hallo an dich, Christian, das für mich eigentlich coolste Wochenende im kompletten NFL-Jahr mit dem Divisional Round. Denn da haben wir vier Spiele, die besser ja eigentlich nicht sein dürften. Denn wir haben die besten Teams, die noch übrig geblieben sind in den Playoffs, die an einem Samstag und Sonntag den Einzug in die Championship Games austragen müssen. Und deswegen, also das Wildcard Weekend hat nicht enttäuscht. Das war sehr überraschend. Wir kommen gleich in Gänze zu all den Spielen. Aber das Divisional Round Weekend ist ja meistens eigentlich so, dass nochmal eins draufsetzt.
Das Filetstück oder das größte Stück vom Kuchen, die Sahneschicht der Schwarzwälder Kirschtorte. Ja, auf jeden Fall kann ich dir zustimmen, das ist schon häufig das schönste Playoff-Wochenende schon generell ist, denn wie du schon richtig sagtest, die Tomatendosen, die quasi Pappmänner, die...
Was haben Tomatendosen und Pappmänner miteinander gemeinsam?
Weiß nicht, sind beides Opfer. Nein, ich finde, das ist ja das Problem, wenn du Bilder aus dem Englischen ins Deutsche
übersetzt. Tomaten aus der Dose sehen sehr unschön aus. Das ist aussortiert und jetzt haben wir eher so einen Fruchtcocktailmix aus der Dose.
Voll eklig. ja, aber je nachdem, wenn du Fruchtcocktailmix gerne magst.
Nee, dann, mag ich nicht, aber das sieht auf jeden Fall besser aus, sagen wir so.
Das stimmt, ja. Farbenfroh. Definitiv. Das ist natürlich schon schön, dass du hast vier Playoff-Spiele und in der Regel bessere Teams dort drin. Und auch dieses Jahr wird es so sein, dass du die besseren Teams dort drin hast. Die Loser sind nach Hause geschickt worden, im Großen und Ganzen auch zu Recht. Ich weiß es nicht.
Du lagst ziemlich richtig.
Vielleicht hast du eine andere Meinung.
Mit deinen Predictions. Ich lag ziemlich falsch.
Ja, ist ja klar, tue ich ja immer. Ja. Zumindest letztes Jahr war ich, glaube ich, auch erfolgreicher in der Vorhersehung, oder?
Ja, das stimmt. Da warst du insgesamt immer deutlich, deutlich besser dran. Jetzt kennen wir auch alle oder ganz Deutschland oder alle die den Game Pass haben, kennen jetzt auch Tom Steyer, der sich als Halbdemokrat,
als Herausforderer von Donald J. Trump ins Rennen pugsiert.
Selber als Philanthrop natürlich, der ein paar Euro übrig hat und sich ins Rennen gebracht hat. Ich dachte in der ersten
interessante Werbung, Geschichte übrigens, er war selber Investmentbanker, ne? Also hat einen Hedgefonds geleitet in den 80ern, ist damit dann sehr erfolgreich geworden, hat irgendwie 20 Milliarden Dollar verwaltet in seinem Hedgefonds und mit dieser
spricht ganzen... Spricht ja schon für einen sehr sympathischen Menschen in der Regel.
Ja, also ich finde, das ist immer ganz besonders schön, wenn milliardärische Kapitalisten quasi Menschen ausbeuten und dann über Philanthropie dann ihr Gewissen reinwaschen und dann noch diesem Giving Pledge zustimmen, der besagt, dass sie die Hälfte ihres Vermögens bis an ihr Lebensende für wohltätige Zwecke spenden sollen.
Vor allem für die Umwelt bei ihm. Er ist ein großer Umweltaktivist.
Ja, also, ja, gut. Ich meine, es ist besser so, als wenn er gar nichts machen würde, aber ihn jetzt auch nicht unbedingt zum guten Menschen.
Ich dachte, als seine erste Werbung kam, hier Tom Steyer approved this message, dachte ich erst, es wäre Josh McCown. den haben wir dann aber doch noch auf dem Feld erleben dürfen. Aber ich dachte erst kurz, huch, das ging schnell, aber nee, doch ist er nicht. Das ist Tom Steyer. Wir können ja eigentlich, so wie ihr das von uns auch wisst und wenn ihr uns schon länger hört, wisst ihr, dass wir eigentlich immer gerne mit brandaktuellen Themen auch beginnen und wir können nicht drumherum schiffen um die Trainerposten, die Trainerfragen, die sie stellen, seit logischerweise dem letzten Spieltag der Regular Season, seitdem der vorbei ist, geht das ja munter, also wirklich sehr, sehr munter, nicht mehr nur hinter den Vorhängen, sondern jetzt vorne auf der Bühne auch los mit den Interviews, mit den einzelnen Anstellungen, neuen Hirings in der NFL und heute und gestern war ein extrem aktiver Tag. Das können wir vielleicht, bevor wir auf die Spiele, auf die Wildcard-Spiele zu sprechen kommen, vielleicht erstmal aufdröseln, sodass alle auch auf dem neuesten Stand sind. Christian, fangen wir vielleicht mal an bei dem Team, was im Grunde genommen schon ja am meisten für Schlagzeilen gesorgt hat, nämlich den Dallas Cowboys, die ja im Grunde genommen so eine ja, On-Off-Beziehung mit Jason Garrett dann geführt haben, die im Grunde genommen jeden Tag miteinander gesprochen haben. Ich habe einen sehr, sehr guten Tweet gelesen, wenn ich das mal so ein bisschen aus dem Englischen rein raus paraphrasieren soll, ging das ungefähr so, dass Jason Garrett sich wahrscheinlich einfach so lange mit Jerry Jones getroffen hat und so lange geredet hat, bis der halt einfach nie zu Wort kam, um ihn dann endlich rausschmeißen zu können. Also er hat quasi jedes Mal seine Vorteile vorgeführt und aufgezählt.
Und dann mussten, nicht, dass er jedes Mal, wenn Jerry Jones was sagen wollte, immer geklatscht hat?
Ach übrigens, Jason, wir wollen dich jetzt, nein, bitte, es ist wirklich ein ernsthaftes Thema, hör auf zu klatschen. Nein, auf jeden Fall, schlussendlich, das, was alle ja wussten, also dieses komische Jason gehört zur Familie und wir können ihn nicht einfach rausschmeißen, war ein unglaublich großes Theaterstück, was die Dallas Cowboys da aufgeführt haben.
Ja, offiziell ist er ja auch noch nicht gefeuert worden, ne?
Ja.
Es ist immer noch unter Vertrag bis zum 14. Januar.
Sein Vertrag läuft halt aus, genau. dafür waren sie dann aber extrem schnell, was den neuen Kandidaten angeht.
Ja, nachdem McCarthy, der ehemalige Coach der Green Bay Packers, in einem Sleepover, also einer Schlafanzugsparty hört sich auch wieder komisch an auf Deutsch.
Pyjama-Party.
Pyjama-Party bei Jason Garrett gemacht hat. Die haben sich wahrscheinlich
Jerry
ganz...
Jones.
Was habe ich denn gesagt?
Jason Garrett.
Achso, ja nee, das ist eine Stufe höher gewesen natürlich. Ich glaube, die haben über das ganze Wohnzimmer haben die eine Kissenburg gebaut, ne, haben den ganzen Abend neue Laken aufgehangen und viel Spaß miteinander gehabt und ganz über ganz wichtige Dinge geredet und dann haben sich die Dallas Cowboys entschieden, wo es weitergehen soll, wie es weitergehen soll mit McCarthy und dementsprechend wird Jason Garrett nicht mehr Head Coach sein. Es wurde auch spekuliert, ob er vielleicht in der Organisation bleiben soll bei den Dallas Cowboys und dort vielleicht irgendwie irgendeine andere Funktion übernehmen soll. Das sieht im Moment nicht so aus, denn die Giants haben Interesse angemeldet und wollen ihn interviewen als Offensive Coordinator. Ob das, ja, was wird, wir werden sehen, denn sie haben sich ja bereits für einen kleine Spoilerwarnung für einen neuen Headcoach entschieden mit Joe Judge. Ein interessantes Hiring auf jeden Fall, denn er ist Special Teams Coordinator gewesen, hauptsächlich in seiner Karriere. Und ob er dann am Ende, naja, ich weiß nicht, ob er überhaupt was zu melden hat in dem Unternehmen, bei dem Team, aber ob er dann zufrieden ist mit Jason Garrett als Offensive Coordinator, ist natürlich auch wieder so eine Frage. Aber ich glaube nicht, dass er gefragt wird.
Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall bei den Cowboys, McCarthy, neuer Head Coach, wir kennen ihn alle aus Green Bay Zeiten, hat quasi das Jahr Auszeit genutzt, hat sich die Sache gut sondiert und dann einen der wahrscheinlich ja, attraktivsten, man kann immer drüber streiten, aber einen wirklich sehr attraktiven Head Coaching Job sich ausgesucht, zumindest was das Roster angeht, sprich die Spielerbasis, die er da vorfindet. Er hat sich ja, das hat man auch immer wieder gelesen, dann zuletzt in Green Bay ja auch über so ein bisschen aufgeregt darüber, dass er einfach nicht genug gute Spieler hatte. Das kann er sich jetzt nicht wirklich aufregen in Dallas, da gibt es genug gute Spieler. Sie haben auch direkt den Linebacker-Coach von den New Orleans Saints als neuen Defensive Coordinator geholt. Mike Nolan, auch eine sehr, sehr lange Karriere schon in der NFL. Was mit Marinelli ist, wissen wir noch nicht so genau. Dann gibt es ja auch noch Chris Richard, der da bleiben soll in irgendeiner Position bei den Cowboys. Und dann noch das neue Mastermind Kellen Moore. Ob der bleiben darf oder gehen muss, ist auch noch nicht so klar. Wir wissen ja, McCarthy gibt eigentlich nicht so gerne das Playcalling ab, aber vielleicht hat sich auch das geändert. Wird interessant sein. Also die Cowboys damit finally irgendwie gesettelt.
Ja, zumindest bis die nächste underwhelming Season kommt, ne?
Genau. Du hast es angesprochen, der Rivale, die New York Giants, der ganz große Rivale schon über die letzten Jahre gewesen, haben ja auch ihren Coach gefeuert, Pat Shurmur, der seinerseits jetzt natürlich wieder das, was er vorher gemacht hat, als Offensive Coordinator angefragt wird. Das war ja bei den Vikings, hatte da ein sehr, sehr gutes Jahr mit Case Keenum. Aber die Giants selber haben jetzt Joe Judge, du hast es angesprochen, unter Vertrag genommen. Er ist in einer dieser Belichick-Schüler. Er hat im Grunde genommen in dem Team sehr, sehr lange als Special Teams Coordinator gearbeitet, hat dann im letzten Jahr aufgrund des Weggangs so vieler Kandidaten, nämlich des Wide Receiver Coaches, der nach zu den Miami Dolphins gegangen ist, um da Offensive Coordinator zu werden, hat er auch die Position des Wide Receivers Coach übernommen, Joe Judge. Und er ist ein interessantes Hiring, weil er sehr wenig Erfahrung hat, nur nicht mal irgendwie jetzt Coordinator-Erfahrung hat. Ist so ein bisschen vergleichbar mit Harbaugh damals bei den Ravens, kommt so ein bisschen aus dem gleichen Metier, sage ich mal. Und was bei ihm ganz interessant ist, er hat jetzt neben seiner Coaching-Karriere auch noch einen, glaube ich, nochmal einen Abschluss oder sogar einen Doktor gemacht oder ist dran, das zu machen, Joe Judge, in irgendeinem wahrscheinlich so ein bisschen scheinheiligen Pädagogik-Kurs. Vielleicht sehen die Giants da Hilfe, um die jungen Spieler so ein bisschen weiterführen zu können.
Meinst du, er hat die Patentlösung, wie man die jungen Spieler davon abhalten kann, den ganzen Tag auf Instagram rumzuhängen und nur Snapchat zu benutzen?
Ich weiß es nicht. Also ich habe einen sehr, sehr interessanten Artikel mal vor einem Jahr oder so gelesen, als er darüber gesprochen hat, wie er quasi das Coaching, was er sehr demanding ist bei Bill Belichick, unter einen Hut bringt mit seinem Fernunikurs. Das hörte sich ganz solide an. Also er ist auf jeden Fall anscheinend wirklich kein auf den Kopf gefallener Coach. Also er scheint wirklich clever zu sein, scheint wohl schnell zu lernen, scheint irgendwie auch ein gutes Standing zu haben. Es ist natürlich schwierig, ne, wenn man jetzt erstmal wahrscheinlich viele Giants-Fans, die jetzt sich nicht viel mit den Patriots abgeben möchten, die müssen natürlich jetzt erstmal googeln, wer ist das überhaupt? Und bei all den Namen, die rumgeschwirrt sind, ist das, so wie du sagtest, ein sehr, sehr überraschendes Hiring auf jeden Fall von den Giants.
Ja, die Frage, die sich mir so ein bisschen stellt, ist, haben sie sich wirklich für ihn entschieden oder haben sie gedacht so, wir kriegen niemand anderen, wenn wir nicht Dave Gettleman auch loswerden und Dave Gettleman wollen wir nicht loswerden, also müssen wir jemanden nehmen, der auch bereit wäre, unter Dave Gettleman zu arbeiten. Ne? Das ist so ein bisschen die Frage, die sich mir stellt, denn die Giants wurden stark mit Matt Rhule in Verbindung gebracht und der hat sich, Carolina nicht mehr verlassen. Ist direkt bei den Panthers geblieben, hatte eigentlich noch am nächsten Tag, dann war das, wäre es heute gewesen, glaube ich, einen Termin bei den Giants gehabt, hat den abgesagt und gesagt so, nee, hier kriege ich bis zu 70 Millionen, hier bleibe ich. ist dafür die nächsten 7 Jahre abgesichert. Dementsprechend weiß ich nicht so genau, inwiefern das bei den Giants wirklich so eine freiwillige Entscheidung war oder dann noch eine notgedrungene. Weil sie gesagt haben, okay, bevor wir jetzt am Ende in die Röhre schauen und alle anderen Coaches quasi weggeheiert werden vor unserer Nase, sprich wie die Browns jetzt im Moment so ein bisschen aussehen, nehmen wir jetzt ganz schnell ihn und er war irgendwie cool so. Also ich bin mir da nicht so ganz sicher, wie das ist. Grundsätzlich, Joe Judge, man hält sehr viel Gutes über ihn, also ich habe viel Gutes von ihm gehört. Auch im Laufe der Saison schon, dass er quasi herangezogen werden soll als nächster Offensive Coordinator, wenn dann Josh McDaniels quasi nicht mehr bei den Patriots ist und auch den nächsten Head Coaching Job annimmt. Jetzt wurde er direkt angestellt, wenn du so möchtest. Mhm. Wir werden sehen. Also die Giants haben ja auch einige Probleme, was ihren Kader angeht. Jetzt aber mit einem jungen Quarterback, das ist natürlich auch eine ganz neue Situation, die halt überhaupt nicht zu prognostizieren ist, ob Joe Judge da erfolgreich sein kann oder nicht. Grundsätzlich ist es natürlich nicht verkehrt, wenn du da einen smarten Dude hast, der da die Aufgabe angeht. Ne?
Ja, ich glaube auch. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass er der vielleicht sogar erfolgreichere von all denen ist, die jetzt unter Bill Belichick vorher dienen mussten, wie Patricia oder auch Brian Flores. Scheint Joe Judge auf mich auf jeden Fall kein schlechter Pick zu sein in dem Moment. Also glaube ich,
Patricia ist Rocket Scientist.
Ja, aber vielleicht kann er auch das vielleicht auch deutlich besser, offensichtlich. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Überraschung, weil du hast es angesprochen, es sind ja noch einige Namen da, die deutlich mehr Erfahrung mitbringen, die einen deutlich größeren Namen haben. Du hast Josh McDaniels angesprochen selbst. Wir haben Jim Schwartz, der Defensive Coordinator der Eagles, plus eben noch viele weitere, die da ja rumspuken so ein bisschen, was die Namen angeht von möglichen Head Coaches. Von daher war ich schon sehr überrascht, als dann die Meldung kam, dass Joe Judge neuer Head Coach wird.
Ja, das war ich auch.
Kam, wie gesagt, sehr, sehr schnell. Liegt wahrscheinlich großen Teil auch daran, dass eben Rhule in Carolina der neue Head Coach jetzt ist. Das können wir damit gleich verbinden. Und die Cowboys ihren Mann gefunden haben mit McCarthy. Wir haben über Rivera letzte Woche schon gesprochen, der in Washington jetzt einen neuen Job hat. vielleicht war es dann wirklich auch so ein bisschen so, oh Gott, wir kriegen keinen mehr, wir kriegen keinen mehr. Und man weiß ja auch nicht, bei denen, die jetzt noch interviewt werden, Stefanski wird zum Beispiel auch immer wieder genannt, der Offensive Coordinator der Vikings, verlassen die überhaupt ihr Team? Auch bei Josh McDaniels wissen wir es nicht. Jim Schwartz ist jetzt auch nicht zum ersten Mal wieder, seitdem er damals bei den Lions Head Coach war, im Gespräch als neuer Head Coach, aber er ist auch lieber geblieben und bleibt weiter Coordinator. Es ist ja auch ein netter Spot, den du dann hast. Du stehst nicht so im Rampenlicht, du kannst vielleicht dein Gehalt nochmal ein bisschen nach oben verbessern, so wie Josh McDaniels das offensichtlich gemacht hat. Es ist jetzt nicht unangenehm, ne? Du kannst mit deiner Familie da bleiben, wo du bist, bist in einer guten Organisation, wie jetzt zum Beispiel auch Jim Schwartz. Also, da weißt du halt.
Ja, ich meine, der Trick ist, glaube ich, einfach, dass die eine relative Sicherheit haben, ne? Denn ich meine, als Offensive Coordinator hast du, glaube ich, eine ziemlich große Range an Geld, was du verdienen kannst. Das kann halt von 100.000 im Jahr, glaube ich, bis zu mehreren Millionen gehen. Und wenn du jetzt so ein unerfahrener Coordinator wie jetzt mal wegen Brian Flores bist, oder nicht unerfahren, aber nicht so lang gedient, dann hast du noch nicht so ein hohes Gehalt. Und wenn dann die ersten Millionen quasi winken als Head Coach, bist du, glaube ich, deutlich geneigter, den ersten Job anzunehmen und zu sagen, okay, was ich in der Bank habe, habe ich in der Bank und danach kann ich dann vielleicht nochmal so ein bisschen nach Interesse und gutem Fit gehen. Und so wird es natürlich wahrscheinlich auch bei Joe Judge gewesen sein. Ich glaube nicht, dass er bei den Patriots unbedingt viel Geld verdient hat, denn sie sind ja auch durchaus dafür bekannt, ihre Angestellten ja so ein bisschen durch den Fleischwolf zu ziehen, so in den ersten Jahren, von wegen viel arbeiten und nicht unbedingt so viel Geld, solange sie sich nicht irgendwie bewiesen haben. Ja. Und das ist eine Sache, die bei Josh McDaniels, glaube ich, mittlerweile eben nicht mehr zutrifft. Denn Geld hat er mittlerweile genug verdient, sei es in Denver oder jetzt auch bei den Patriots, wo er angeblich bis zu 4 Millionen, glaube ich, im Jahr verdienen kann. Das wurde so berichtet. Ob das stimmt, ist dann die nächste Frage.
Kann er ja bald das Haus von Brady kaufen. Der hat nochmal um 8 Millionen gesenkt.
Stimmt. Ja, ja, stimmt. Da kann er sich dann mal anfragen. Dann kann er auch direkt den kurzen Dienstweg nehmen. Ja. Falls Brady überhaupt noch da ist. Dann,
ja,
ne?
Stimmt. Aber vielleicht wohnt er gar nicht mehr da. Wir wissen es nicht.
Die allernächste Frage. Und,
wir kommen nachher zu dem Spiel. Aber wie lustig wäre das denn bitte, wenn Jason Garrett jetzt Offensive Coordinator werden würde unter Joe Judge bei den New York Giants und dann zweimal gegen die Dallas Cowboys antreten müsste.
Ja, das hat ja echt so viel Raum für desaströse Ergebnisse, ne?
Ja, aber auch für unglaublichen Erfolg.
Ja, ich frage mich, ich meine, kann er überhaupt Plays callen?
Also ja, das hat er ja gemacht, auch bei den Cowboys schon. Er hat ja schon die Play-Calling-Duties mehrfach übernommen und wieder abgegeben. Also das kann er schon als ehemaliger Quarterback.
Ja, aber kann das auch gut.
Ja, ich glaube, also ganz ehrlich, so wie natürlich gut wie Kellen Moore hätte er das auch hinbekommen. Von daher, ja, definitiv. Und es wäre natürlich eine unglaublich schöne Story. Stell dir mal vor, das erste Spiel der Giants gegen die Cowboys im nächsten Jahr und die Giants ziehen die Cowboys total ab und keine Ahnung, die Offense der Giants dominiert das Spiel und Jason Garrett steht einfach nur da und weiß ich nicht, klatscht und freut sich und
ja, ich glaube, dass diese Ressentiments gegenüber Jason Garrett, die sind natürlich auch von meiner Seite.
Es ist halt leicht.
Übertrieben.
Ja.
Das ist natürlich ein fähiger Coach, der nicht ohne Grund in der NFL ist. Vielleicht
ist ein
ohne Grund.
Man, Christian. Also nix.
Was? Princeton?
Ja, ich glaube schon.
Ah, okay. Ist da nicht auch der Cousin von Will Smith bei Prince of Bel-Air? Was? Das war doch alles Princeton, ne?
Ja, ich glaube schon.
Ach nee, das war eine Prep School, glaube ich, ne? Stimmt. Irgendwie so. Egal. Ja.
Damit gibt's. Ja.
Wir werden sehen, aber ich meine, das Problem ist, Dave Gettleman ist halt weiterhin der GM bei den Giants, ne? Und
ja, das ist ja mindestens das noch größte ein Jahr.
Problem dort.
Kommen wir zu den Browns, die damit noch auf der Suche sind. Und wenn ich jetzt nicht komplett daneben liege, ist das dann der letzte offene Spot noch als Head Coach, ne? Oder haben wir alle
gesprochen? Zumindest in der NFL.
Ja. Das heißt, die Browns, die dann jetzt haben verlauten lassen, dass sie ja optimistisch sind, bis zum kommenden Samstag einen neuen Head Coach vorstellen zu können. Wie gesagt, ich weiß nicht, wer da jetzt noch hat. Du hast, glaube ich, die Interview, den
Also sie haben
Schedule
schon interviewt Bienemy, das hatten wir letztes Mal schon. Jetzt, sobald
Kansas
ich im Podcast bin, kann ich es nicht mehr aussprechen. Greg Roman und Robert Saleh.
Das also eine ist Koordinator der Ravens, der andere die Koordinator der 49ers.
49ers, genau. Und jetzt am Mittwoch, je nachdem, ob ihr das vielleicht schon heute ist, für uns ist es morgen, interviewen sie Jim Schwartz von den Eagles, Defensive Coordinator. Am Donnerstag Kevin Stefanski, Offensive Coordinator und Lookalike von George Clooney.
Ja, vor 25 Jahren vielleicht, ja.
Und? Und am Freitag ist dann Josh McDaniels nochmal dran. Allerdings,
also ja, ich kann mir kaum vorstellen, dass die bis Freitag, also ich glaube nicht, dass Freitag Josh McDaniels dann noch wirklich zum Interview antritt. Also wenn, das ist so ein bisschen der größte Name vielleicht, Josh McDaniels. Von
aber
denen
warum sollte er zu den Browns gehen?
Ja, eben.
Das ist so. Also,
ich glaube, keiner will da momentan so wirklich hin.
Ja.
Und denn auch die anderen Coaches, die jetzt größtenteils neue Jobs angetreten haben, bis auf die, die nie weg durften aus Carolina beispielsweise, aber die anderen haben sie ja auch bei den Browns schon mal vorgestellt und haben schon mal ein bisschen gesprochen. Und offensichtlich ist dieser Job nicht so attraktiv momentan. Wir haben große Probleme da insgesamt. Also innerstrukturell, die Organisation insgesamt ist ein Problem. Also es ist kein attraktiver Job.
Es ist natürlich schon interessant, John Dorsey, jetzt habe ich das nicht falsch in Erinnerung, der ist doch raus, ne? Ja, glaube ich das doch richtig. Und Paul Di Podesta, der Moneyball-Dude, soll jetzt das Schiff so ein bisschen steuern. Das ist auch so ungefähr die einzige Möglichkeit, die ich mir vorstellen kann, in der Josh McDaniels der Geschichte zustimmen würde, indem er sagen würde, okay, ich kümmere mich um den Kader, was das Sportliche angeht, also so Scouting-Entscheidung und welche Schemata wir quasi gehen, in welche Richtung wir draften, und du kümmerst dich um das Cap-Management und sagst, okay, den Spieler können wir uns leisten und den nicht. So, ne? Also, dass sie diese GM-Geschichte so ein bisschen aufsplitten. Vielleicht so ein bisschen auch ähnlich wie bei den Patriots, denn dort hast du ja auch mit Nick Casario einen Nicht-GM, der GM ist, so. Ne? So in diese Richtung, und einen Head Coach, der im Prinzip letztes Wort hat. Das ist so eine Sache, wo ich mir vorstellen könnte, okay, das wäre von der Machtverteilung noch etwas, wo ich mir das vorstellen könnte für Josh McDaniels. Ansonsten sieht das für mich nicht so aus, als wenn das so wirklich attraktiv wäre, wenn er jetzt noch so ein GM vorgesetzt bekommt. Also,
absolut.
Kann ich mir schwer vorstellen.
Soweit, also größtenteils unsere kurzer Wrap-up, was die Head Coaching-Sachen angeht. Also geht es momentan wirklich sehr, sehr, sehr zur Sache. Spannend auf jeden Fall, aber ganz besonders spannend momentan ja noch auch noch so ein paar Spiele, die wir haben. Ich habe es eingangs gesagt, wir haben noch ein paar NFL Tuesdays mit Spielen, über die wir sprechen können, bis dann der Super Bowl ist im Februar. Jetzt hatten wir das Wildcard Weekend, was eigentlich traditionell häufig so ein Up-and-Down-Ding ist. Man weiß nie so wirklich, ob das jetzt ein spannendes Spiel ist oder nicht. Dieses Mal war es wirklich so extrem spannend in meinen Augen. 4 Spiele, die alle auf ihre Art und Weise extrem unterhaltsam waren und auch eng waren bis zum Schluss. Ich meine, wir hatten das Overtime, wir hatten zweimal Overtime, wir hatten alles dabei, was man braucht. Und fangen wir vielleicht einfach chronologisch auch an, Christian, mit dem, was wir am Samstag, am schon etwas späteren Abend sehen durften, nämlich die Texans, die zu Hause gewinnen gegen die Buffalo Bills mit 22-19, obwohl sie mit 16-0 zurücklagen.
Ja, da muss ich auch wirklich sagen, da war ich sehr überrascht, dass Houston so gestrauchelt ist, gerade in der ersten Hälfte überhaupt nichts in der Offensive hinbekommen hat, beziehungsweise dass Buffalo in der Lage war, so viel offensiv hinzubringen. Wobei das am Ende vielleicht dann auch nur der erste Drive war, der wirklich erfolgreich war von Buffalo, der gespickt war mit, naja, Trickplays würde ich jetzt nicht sagen, aber mit unkonventionellen Dingen. Ne? Also das ist ein Pass zu Josh Allen. Und also ich waren es nicht am Ende irgendwie 70 Yards, die nur auf Josh Allens Konto alleine gingen oder so?
Ja, kann gut hin. Also er hatte, glaube ich, relativ früh so einen relativ langen Lauf auch. Er hatte ja insgesamt knapp 100 Yards Rushing, Allen. Und das war am Anfang sehr, sehr viel. Also ihre ersten, sagt man ja immer so, 10 bis 15 Plays sind meistens
gescripted
komplett
Plays.
Gescriptete Plays, und die sehen dann halt natürlich häufig etwas besser aus. Und das war jetzt bei den Bills auch der Fall. Und sie haben im Grunde genommen alles da rausgeholt, was man rausholen kann, indem sie die ersten beiden Quarter komplett dominiert haben und im Grunde genommen gleichzeitig aber auch da das Spiel aus der Hand gegeben haben, weil sie einfach nicht genug gescored haben.
Ja, gut, aber ich meine, das ist ja das Markenzeichen von Buffalo, dass sie offensiv nicht genug leisten können, ne?
Ja, ich meine, teilweise halt auch insgesamt neben der, man muss sagen, anfangs oder zu Beginn, ganz zu Beginn, okayen Leistung von Josh Allen, wurde es dann im Nachhinein wirklich oder später im Spiel wirklich gruselig, was er gemacht hat. Also sein Lauf da über, weiß nicht, 24 Yards, wo er dann auf einmal aus unerklärlichen Gründen den Ball nach hinten tost. das sind so Sachen.
Es war eine mittelmäßige Drucksituation, wo noch einiges ging. Und das konnte man lateral probieren.
Also das war wirklich, da haben sie noch geführt und da war alles eigentlich in Ordnung und der hat locker das First Down und dann wirft er den Ball nach hinten, ich weiß nicht warum. Und es gab so ein paar Situationen, in denen er wirklich
hat sich Travis Kelce zum Vorbild genommen. War das nicht er, der irgendwie Mitte der Saison noch so ein Lateral gemacht hatte?
Ja, stimmt. Ja.
Ja.
Aber das ging etwas besser aus und vor allen Dingen auch zum eigenen Mitspieler und nicht einfach so irgendwo in die Prärie. Also man muss wirklich sagen, er wirkte sehr nervös, fand ich, Josh Allen insgesamt. Und das war auf jeden Fall ein Zeichen dafür, da war er nicht mehr seiner Sinne, weil warum so ein Risiko eingehen in so einem Spiel, in dem du eigentlich keine zweite Chance bekommst. Und da hat er nicht das umgesetzt, was die Defense ihm so ein bisschen präsentiert hat, weil die Defense der Bills hat wie die gesamte Saison über sehr, sehr gut gespielt. Andrew Hopkins war im Grunde genommen kaum Faktor. Wir hatten es vor der, in unserer letzten Folge gesagt, wenn Will Fuller nicht dabei ist, dann wird es schwierig für Houston und das schien auch so zu sein und es war ärgerlich. Ich hatte ja auf die Bills getippt, ich habe sie ihnen sehr gegönnt und als es 16-0 stand, dachte ich, okay, mit der Defense, das ist jetzt absolut möglich, dass sie das Spiel gewinnen. Das ist sehr wahrscheinlich und dann sind sie eingebrochen.
Ja, vor allem, weil Houston offensiv halt nichts hinbekommen hat in der ersten Hälfte. Ne? Also, da musste ich auch sagen, da habe ich auch gedacht, du hast auf Houston getippt, das fängt ja schon mal gar nicht gut an. Aber in der zweiten Hälfte haben sie es dann ein bisschen rausbekommen. Deshaun Watson ist dann wirklich, durchgestartet, ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber er hat seinen Teil beigetragen, Deshaun Watson. Ich meine, das ist natürlich das Signature-Play, das müssen wir wahrscheinlich auch erwähnen, ne? Wobei ich das auch ein bisschen übertrieben finde in der Großartigkeit. Weißt du?
Naja, es war schon extrem großartig. Also
vielleicht sehe ich das falsch. Ich denke mir halt, okay, wenn nur einer der beiden Leute, die ihn gesackt haben, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, dann ist er gesackt wahrscheinlich. Aber er wird wie ein Ping-Pong-Ball quasi nach vorne geschmissen und dann das Momentum, dass er nach vorne geschmissen wird, wird von dem anderen, der ihn dann tackelt, in die andere Richtung wieder zurück, sodass er wieder in der Balance ist. Ne?
Ja gut, aber
das hat jetzt nicht unbedingt so viel mit seiner individuellen Klasse zu tun.
Doch, das ist glaube ich, so ein Core-Training, was du machst, was immer bei Alvin Kamara auch gesagt wird, dieses einfach, dass du dann stehen bleibst. Ich meine, keine Ahnung, du hast andere Quarterbacks, die lassen sich fallen. Also so ein Peyton Manning, der wäre hingefallen, bevor der erste Sack, also bevor der erste Typ, ihn berührt, lassen die sich fallen. Dann gibt es natürlich auch einen Quarterback, der sich dann halt einfach, sozusagen aufgibt in dem Moment. Plus es gibt einfach auch Leute, die meisten Leute, wahrscheinlich 99,9%, würden das nicht aushalten, quasi von der einen zur anderen Seite geschleudert zu werden, beziehungsweise gesandwiched zu werden. Und dass er da auf den Beinen bleibt und auch noch direkt im Grunde genommen weiß, was er machen muss und aus der Pocket rausläuft und den Pass wirft. Also das war schon phänomenal. Also klar, die Medien leben davon, das hoch zu bauschen. Aber insgesamt, keine Ahnung, in 1000 Fällen klappt das halt nur einmal. Und deswegen ist das halt so besonders, finde ich, für mich.
Ja, also ich finde halt, das funktioniert halt eben nur, weil zwei Spieler ihn in eine gewisse Richtung die Kraft drücken. Ne? Also wenn ich das physikalisch betrachte.
Er hatte ja natürlich auch schon gegen die Raiders so eine ähnliche Situation, als ihm jemand ins Auge gepackt
hat. Ja, natürlich. Also
dein
weiß nicht
Gleichgewicht,
genau,
Muskeltraining, whatever, das trifft da halt voll zu, ne?
Aber das funktioniert, worauf ich hinaus will, das funktioniert halt nur, weil Kräfte in eine gewisse Richtung einwirken, die sich gegenseitig aufheben.
Ich weiß es nicht. Vielleicht wäre auch, wenn nur einer ihn versucht hätte zu sacken, auf dem Bein geblieben. Wer weiß.
Das glaube ich nicht. Das ist auch egal. Es war auf jeden Fall ein besonderes Play. Das will ich ihm auf jeden Fall nicht absprechen. Ich weiß halt nur nicht, ob es so hypewürdig ist, wie es dann am Ende war. Denn am Ende
Hyper.
Hyper, hyper. Wenn zwei Kräfte in die in entgegengesetzte Richtung wirken und gleich groß sind, dann landen sie am Ende bei Null. Und so ein bisschen war das bei Watson auch. Aber vielleicht betrachte ich das dann auch zu physikalisch.
Auf jeden Fall hat er das Spiel für die Texans gewonnen, kann man in dem Moment definitiv sagen. Also selten ist es ja so, dass man wirklich sagen kann, okay, eine Person gewinnt wirklich das Spiel für ein Team. Und das ja auch trotz Bill O'Brien, muss man an dieser Stelle wieder mal sagen, der und es wird für mich einfach von Spiel zu Spiel immer wieder erneut deutlich, dass es einfach keine gute Idee ist, wenn ein Head Coach, der Playcaller ist, in der Offense oder Defense, ist beides schwierig. In dem Moment ist das wieder genau das Problem, plus auch noch GM ist und ja einen Kader zusammengestellt hat, der eigentlich, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, abgesehen von ein, zwei Stellen, eigentlich auch nicht jetzt Divisional Round würdig ist, muss man, also in meinen Augen muss ich das sagen, also über die gesamte Saison hingesehen, plus dieses Wildcard-Spiel, ist Houston von den verbliebenen Teams vielleicht das Schlechteste insgesamt. Oder insgesamt, ja, ja, doch, würde ich sogar sagen, das Schlechteste.
Ey, ich finde Tennessee schwer einzuschätzen, aber grundsätzlich gebe ich dir schon recht, dass das ein sehr durchwachsener Kader ist, aus einer ziemlich schwachen Division heraus. Und am Ende, naja, in einem Spiel, das sie nicht klar gewonnen haben, quasi weitergekommen. Ne?
Ja.
Ich meine, wenn das Spiel jetzt vielleicht in Buffalo gewesen wäre, dann würde ich sagen, dass 80% der Spiele an Buffalo gehen und 20% an die Texans.
J.J. Watt kam zurück, wurde verkauft.
Da muss ich noch ein kleines Mea Culpa ausrichten, da hatte ich das falsch in Erinnerung gehabt und ich habe es euch letzte Woche falsch gesagt. Entschuldigung dafür.
Genau, er war zurück, er wurde direkt verkabelt von ESPN, was großartig war, so konnten wir ungefähr 20.000 Mal hören, wie er gesagt hat, okay, let's go und be the best you can or whatever, come on, let's go. Also ein bisschen, auch das fand ich ein bisschen zu aufgebauscht, diese Story um J.J. Watt, der mit Sicherheit ein guter Spieler ist, aber dieses ganze Pompei darum fand ich jetzt irgendwie Stufe drüber.
Ja gut, das ist halt J.J., ne?
Ja. Jetzt geht es für die Texans gegen die Kansas City Chiefs und zwar am kommenden Sonntag ist das das frühere der beiden Spiele um 9.05 Uhr unserer Zeit, sprich 21.05 Uhr auf CBS mit Jim Nantz und Phil Simms wollte ich schon sagen. Nee, ist es gar nicht, ne? Nee, Quatsch, das ist mit Ian Eagle und Dan Fouts, Christian. Texans.
Gott, echt? Sind die das B-Team?
Ja, die sind das B-Team. Das Spiel Texans gegen Kansas City. In Kansas City, vielleicht ganz kurz, Christian, wer gewinnt? Also ich sage ganz klar Kansas City, ich gehe jetzt nur noch.
Ich sehe es auch schwierig. Also ich sehe auch ganz, ganz schwierig nur eine Möglichkeit für Houston, noch weiterzukommen. Ich meine, Will Fuller, ich habe jetzt noch nichts gehört, dass er drin sei oder draußen. Ich würde mich nicht wundern, dass er drin wäre, aber selbst, ich meine, offensiv können sie mithalten, ne? Aber Kansas City, die Defense von denen hat sich doch einen relativ erstaunlichen Turnaround geschafft innerhalb dieser Saison und mittlerweile scheinen sie das neue Schema ganz gut verinnerlicht zu haben. Und ich glaube, dass die Defense von KC möglicherweise sogar der entscheidende Faktor am Ende sein kann, dass sie dann vielleicht einen Stop mehr leisten kann als Houston. Vielleicht ziehen sie aber voll davon. Aber ich sehe kaum einen Weg für Houston, da durchzukommen.
Das Regular Season Game haben sie, glaube ich, gewonnen, ne? Texans. In Kansas City.
Ja, aber ich weiß auch nicht mehr, welche Umstände das waren. Ob da Mahomes überhaupt gespielt hat oder so. Das weiß ich alles nicht mehr.
Aber ich weiß es auch nicht mehr genau. Langes her. Ich tippe auch ganz klar auf Kansas City. Werden wir sehen. Aber ja, ich glaube auch, da führt kaum.
Kannst du jetzt immer zuerst tippen? Dann tippe ich genau wie du und dann habe ich am Ende gewonnen.
Okay, ja, können wir machen. Kommen wir zum nächsten Spiel, was wir erleben durften an diesem wunderschönen Wildcard-Wochenende. Und zwar war das Nachtspiel am Samstag der Tennessee Titans zu Gast bei den New England Patriots. Und die Tennessee Titans haben das Spiel gewonnen, so wie du auch das richtig vorhergesehen hattest, Christian. Und zwar mit 20-13. Der Score ist vielleicht
14-13.
Ja, ist vielleicht so ein bisschen durch diese letzte Pick 6 von dem ehemaligen Patriot Ryan. Nein.
Doch, war Logan Ryan.
Logan Ryan war es, ja. Mhm. Dann im Endeffekt mit 20-13 viel, viel wichtiger ist natürlich, Die ganze Story, die sich jetzt darum rankt, ist es ja ein Abbild im Grunde genommen der Patriots-Saison, dass sie ja in Spielen, in denen es wichtig wird, nicht gewinnen können, dass sie im Grunde genommen in der Offense bei weitem nicht genug zustande bekommen, um ja mal mehr als 20 Punkte erzielen zu können, ohne die direkte Hilfe der Defense. Und das hat sich fortgesetzt. Jetzt wurde natürlich das Ganze dementsprechend aufgebaut und im Grunde genommen die größte Story der letzten Tage. War es das mit der Dynastie der New England Patriots? War es das mit Tom Brady? Sein Vertrag läuft aus. Er kann im Grunde genommen entscheiden, was er machen will. Möchte Bill Belichick ihn überhaupt zurückhaben? Welche Rolle spielt der Kraft? Das Haus, was ich angesprochen hatte, was jetzt auf dem Markt ist, was Tom Brady jetzt lustigerweise natürlich auch nach dem Wochenende nochmal um 8 Millionen Dollar den Preis gesenkt hat, den Kaufpreis. All diese Sachen, die sich jetzt, vor allen Dingen die Leute da in Boston fragen und Umgebung, kommt er nochmal zurück? War es das? Welche Chancen haben die Patriots?
Also ich glaube, dass Kraft keine große Rolle dabei spielt. Wir werden es aber am Ende auch nie wissen. Deswegen kann ich da viel behaupten. Kommt Brady nochmal zurück? Oh, es ist unheimlich schwierig, denn ich weiß nicht, ob Bill Belichick ihn zurückhaben will. Vor allen Dingen weiß ich nicht, ob er für ihn 30 Millionen Dollar zahlen möchte oder mehr, was sicherlich so die Going Rate wäre für Tom Brady. Ich denke aber, dass Tom Brady unbedingt zurück will. Ich glaube nicht, dass er zu einem neuen Team möchte. Das ist das so ein bisschen freudscher Versprechermäßig, was er bei der Pressekonferenz für mich hat durchblicken lassen. Es wirkt, aber es ist eine komplexe Situation, denn die Patriots haben einige hochpreisige Free Agents in der nächsten Offseason. Um Calvin Neu, McCourty, also Devin McCourty und noch ein paar andere, die mir jetzt gerade nicht aus dem Kopf heraus einfallen und jetzt nicht super viel Capspace, vor allen Dingen, wenn sie noch Tom Brady irgendwie unterbringen wollen würden. Insofern wird es sehr spannend. Allerdings die Frage ist, was würden sie ohne Tom Brady machen? Ein Quarterback an Position 23 im Draft draften? Ich weiß nicht, ob das so was ist, was Bill Belichick gerne machen möchte, denn er ist ja doch immer sehr bekannt dafür, jede Saison alles geben zu wollen. Es ist schwierig, also ein Backup-Quarterback mit Stidham, den sie jetzt gerade haben, der jetzt in sein zweites Jahr hineinkommt, ist, finde ich, auch schwierig, ihn dann als Starter für die ganze Saison zu sehen. Also sehr, sehr interessant, was bei den Patriots passieren wird. Ich weiß nicht, ob du da noch was hinzufügen möchtest oder ob wir dann mal so einen Schwenk auf das Spiel selber machen wollen.
Also ich weiß nicht, ich glaube, dass die beiden sich schon wertschätzen im Sinne, also dass sie wissen, was sie einander haben und dass sie auch wissen, was sie miteinander erreichen können. Ich glaube, dass Bill Belichick am besten einschätzen kann, natürlich neben Tom Brady, wie gut er noch sein kann für das Team. Und ich glaube, und damit vielleicht der Schwenk so ein bisschen zum Spiel, Tom Brady hat für mich im Grunde genommen keine großartigen sportlichen Abfall sozusagen erleben müssen in den letzten Jahren.
Das stimmt.
Und ich glaube, das muss wird Bill Belichick auch sehen und er wird kaum einen besseren Quarterback sofort bekommen, sei es durch Free Agency, was er wahrscheinlich unglaublich ungern machen würde, noch durch den Draft. Das heißt, die Personalie Tom Brady ist für Bill Belichick der beste mögliche Weg, in dem nächsten und übernächsten Jahren nochmal voll angreifen zu können. Und das, was man gesehen hat in dem Spiel, ist im Grunde genommen einfach nur ein Abbild der Saison, was ich gerade eben schon sagte. Sie haben einfach keine guten Skill-Position-Spieler in dem Spiel gehabt und das auch in den Wochen davor schon nicht, in der ganzen Saison im Grunde genommen nicht. Und im Grunde genommen ist das in erster Linie etwas, was man Bill Belichick ankreiden muss. Denn die Patriots hatten auch in den Jahren davor, als sie sehr erfolgreich waren, keine super großen Namen in ihrer Offense. Jetzt mal abgesehen von Gronk, den sie sich ja durch den Draft selber sozusagen rangezogen haben. Aber Leute wie Danny Amendola, den man hat gehen lassen. Auch Chris Hogan, auch wenn der bei weitem nicht mehr wirklich so gut war wie in den ersten Jahren in New England. Aber das waren Leute, die unglaublich diszipliniert waren, extrem gute Route Runner waren, extrem gute Verbindungen hatten mit Tom Brady. Und da war Bill Belichick nicht gewillt, sie zu halten, ihnen mehr zu geben, obwohl beide das, glaube ich, sehr, sehr gerne gewollt haben. Zumindest so hat man das so verstanden. Und dafür haben sie jetzt sehr viel aufgegeben. Den Second Rounder für Mohamed Sanu, plus den First Rounder für N'Keal Harry und so weiter und so fort. Also Ich glaube, sie hätten auch später im Draft, wir sehen das zum Beispiel bei Metcalf mit dem Zweitrunden-Pick, einen sehr, sehr guten Spieler holen können. Sie hätten Leute wie Danny Amendola etc. behalten können und das war für mich der größte Unterschied. Klar, es ist immer so Gronk fehlt, aber in dem
ja,
Spiel
das,
kam für mich halt raus, dass es da auch noch ein paar andere fehlt und die waren in den letzten Jahren entscheidend. In den Super Bowl-Siegen.
Nee, da würde ich dir widersprechen. Also klar, die fehlen, aber das, was fehlt im Vergleich zu den letzten Jahren, sind nicht die, sondern es ist Gronk. Ganz, ganz, ganz klar und eindeutig. Also du hättest, wenn du jetzt einen Danny Amendola in dem Spiel gehabt hättest, gut, dann hättest du vielleicht diese Woche gewonnen, dann hättest du nächste Woche verloren. Also das hätte den Braten am Ende nicht fett gemacht, denke ich. Und einen Hogan oder so.
Ja, du hättest.
Das sind kleine Tröpfchen, ne? Aber
du hättest
was halt
auch
fehlte, war halt Gronk, ne? Also.
Klar, natürlich Gronk, aber Gronk kannst du nicht ersetzen. Darüber haben wir auch häufiger gesprochen in unserem Petspot. Aber das waren einfach Spiele, die du verloren hast, auch teilweise aufgrund dieser Sachen. In der Saison schon, die dir einen besseren Seeding geschafft hätten.
Aber selbst wenn die Patriots den First Seed hätten, dann hätten sie spätestens nächste Woche verloren oder so. Das ist, es fehlte einfach wirklich ein riesiges Stück in der Offense und. Natürlich ist Danny Amendola eine Bereicherung für die Offense, aber nicht so eine große Bereicherung, dass es am Ende einen Unterschied ausmacht bei so einer klaren Unterlegenheit der Patriots in diesem Jahr.
Nee, ich sage jetzt auch nicht, dass sie damit den Super Bowl gewonnen hätten, aber sie hätten eine deutlich, sagen wir mal, einen ganz anderen Abdruck hinterlassen, was die Saison angeht. Und Tom Brady wäre auch deutlich besser aus der Saison ausgegangen und man hätte vielleicht auch eine ganz andere Situation jetzt insgesamt.
Aber hätte eine Free Agency mehr gekostet, wenn er erfolgreich gewesen wäre.
Das mag sein. Also ist im Grunde genommen nur mein, ich weiß nicht, ich glaube in dem Houston-Spiel war das, als Brady Dorsett ein Handzeichen gibt und der halt einfach keine Ahnung hat, wo er hinläuft, obwohl er schon irgendwie 3 Jahre in dem Team ist. Sowas hätte es halt mit Spielern, die vielleicht nicht so athletisch sind, nicht so gut sind vom reinen Können her, nicht gegeben, weil die halt genau gewusst haben, was sie machen sollen. Und das ist häufig viel, viel wichtiger, weil wenn ich mir zum Beispiel Adam Thielen, wir kommen gleich zum Minnesota-Spiel, anschaue, ist nicht der Julio Jones, der riesig groß ist, der super schnell ist, der unglaublich athletisch ist, sondern der halt einfach genau das macht, was er machen soll, der genau den
Wicked Smart,
ja,
wie man in Boston sagt,
Spot findet, den er braucht. Also das hat einfach gefehlt und mit so einer Defense ist es natürlich dann schade insgesamt, wenn man halt einfach nicht in der Lage ist, ein paar Punkte mehr zu erzielen. Aber Ehre wem Ehre gebührt, den Tennessee Titans, die das gut gemacht haben, beziehungsweise ich glaube, sie mussten gar nicht komplett an ihr Limit gehen, hatte ich den Eindruck in dem Spiel. Weil zumindest in der Offense wussten sie, okay, Time of Possession ist jetzt nicht so wichtig insgesamt, sondern Time of Possession ist extrem wichtig, wenn es darum geht, Zeit von der Uhr zu nehmen. Weil das wird ja immer so gesagt.
Time of Possession ist ungefähr das Wichtigste, was du haben kannst. Zeig mir ein Team, das 40 Minuten den Ball besitzt und verliert. Genauso wie Teams, also du musst, wenn du 200 Yard rushst, dann gewinnst du jedes Spiel.
Ja, aber du Time of Possession insgesamt.
Ja, ich weiß. Ich habe nur ein bisschen die Korrelation über die fälschlichen Korrelationen, die gezogen werden, lustig gemacht.
Und das Wichtige ist halt, in den Bereichen, in denen du wirklich die Time of Possession brauchst, haben sie es einfach geschafft und darauf haben sie sich fokussiert und das wussten sie, dass sie das hinbekommen mit Derrick Henry, der ein sagenhaftes Spiel hatte. Tannehill damit im Grunde genommen nicht existent war oder auch nicht musste, mit seinen, glaube ich, am Ende unter 80 Yards, die er geworfen hat, nur. Das heißt, das haben die Patriots gut verteidigt.
Und auch noch zweimal fummeln.
Ja. Und aber halt auch die Stärke in der Red Zone, das war auch der krasse Gegensatz zu den Patriots, die es eben in der Red Zone nicht schaffen. Die Titans da deutlich besser agieren. Und
durchaus eine Stärke der Titans das ganze Jahr über gewesen, die Red Zone Conversion Rate. Ich glaube, die waren irgendwie bei 75% und die Patriots nur bei 50. Ne? Mhm. Das war jetzt auch, wird natürlich auch häufig als der Moment angegeben, wo die Patriots das Spiel verloren haben, als sie in der Red Zone waren. Ich glaube, war es First and Goal von der 1 oder 2 oder so und dann am Ende noch Yards verloren haben und ein Field Goal geschossen haben, anstatt den vierten dann nochmal auszuspielen, als es 4. und 2 oder so waren. Zur Goal-Line hin. Also die Tennessee Titans hatten das Spiel nicht im Griff, ne? Also das würde mir zu weit gehen, denn die Patriots hatten am Ende durchaus noch sehr einfach die Möglichkeit gehabt, das Spiel zu gewinnen, wenn sie nur in der Offensive ein bisschen was hinbekommen hätten, ne?
Ja, absolut, klar.
Also
es fühlte sich so ein bisschen ja so an.
Wenn Bill Belichick nicht so häufig gepuntet hätte, wäre es vielleicht auch nochmal anders ausgegangen, aber gut, Das ist dann vielleicht wieder so, das ist so mein typisches Ding, mein Problem mit Headcoaches, die zu konservativ sind. Kann aber Bill Belichick natürlich auch nicht wissen, dass Jake Bailey, der ein überragendes Jahr hatte, dann in diesem Spiel total daneben liegt.
Stimmt, der hatte große Probleme im Gegensatz zu seinem Gegenüber von den Titans, der es sehr, sehr gut gemacht hat und die Patriots da wirklich vor Probleme gestellt
hat. Der nächste Hacker quasi in der Johnny Hacker.
Ja, wobei der schon eine Stufe drüber, finde ich. Auf jeden Fall haben die Titans halt auch im Gegensatz zum Beispiel zu dem Regular Season Game in der letzten Saison, finde ich, einige Sachen gut gemacht, weil sie wussten, sie müssen Brady gar nicht so krass unter Druck setzen. Sie können im Grunde genommen sich mehr auf die Coverage verlassen und einfach beispielsweise Edelman rausnehmen aus dem Spiel und dann reicht es auch, wenn sie mit ihrer Standard-Front im Grunde genommen rushen. Sie wussten, dass die Interior-Line von den Patriots nicht so stark ist dieses Jahr, sodass sie gar nicht so viel blitzen mussten gar nicht so viel speziell machen, sondern sie hatten das Spiel im Vorsicht, sie konnten die Patriots kontrollieren und sobald es dann so ein bisschen in die Red Zone ging, wussten sie, okay, jetzt machen wir den Laden dicht für das Laufspiel und halten die Patriots bei einem Field Goal oder sogar noch schlimmer. Also da wussten sie einfach genau, was sie machen mussten. Und das war halt, muss man sagen, guter Gameplan und gutes Coaching. Und die Patriots hatten halt da erstmal keinen Zugriff drauf. Und dann am Ende, du hast es richtig erwähnt, hatte man trotzdem noch das Gefühl, okay, jetzt kommt irgendwie so dieses klassische Patriots-Ding, obwohl man es die ganze Saison über nicht gesehen hat. Dieser eine Drive, mit dem sie dann doch noch gewinnen. Aber der verpufft dann eigentlich relativ schnell. Es hat mich so ein bisschen so, weißt du, an so ein, woran mich das erinnert hat, an so ein James-Bond-Film, wo James Bond quasi total unterlegen ist am Ende und hat nichts mehr und der böse Bösewicht steht vor ihm, hält ihm die Pistole ins Gesicht, aber labert dann...
Lohfeld oder welcher?
Keine Ahnung, irgendeiner, aber labert dann irgendwie 10 Minuten, warum er jetzt die Weltherrschaft braucht und James Bond töten muss, bis James Bond dann irgendwie aus seinem Schnürsenkel irgendeine tödliche Waffe gebaut hat. Aber,
ja, das MacGyver.
Ja, das Gefühl hatte man so ein bisschen so, ja, die Patriots kommen noch zurück. Aber in dem Moment war es dann so, dass der Bösewicht im Grunde genommen die Pistole zieht und direkt abdrückt und James Bond ist tot und alle denken sich so, warte mal, war das jetzt? Ist jetzt vorbei? Gibt es jetzt kein Comeback mehr? Und so war das also irgendwie.
Wenn der Kinofilm nach 20 Minuten vorbei ist.
Ja, aber du hattest irgendwie so das Gefühl, okay, eigentlich machen die Patriots das noch. Aber dann war es irgendwie so, ah ja, 3 and out, gepuntet, okay, dann war's das wohl.
Naja, das Gefühl hatte ich nicht mehr. Also das ist ein Gefühl, das hatte ich mehrmals in diesem Jahr gehabt und irgendwann habe ich es abgelegt. Und das war auch schlussendlich der Grund. Also ich habe die Patriots in diesem Jahr einfach abgeschrieben. Aber ja, du hast recht, also früher ist es häufig so passiert, ne? Dass dann halt der Killshot ausgeblieben ist. Bestes Beispiel ist Atlanta, die dann in der zweiten Hälfte des Super Bowls so den Fuß so ein bisschen vom Gas genommen haben.
Ja, oder Jacksonville davor, ne, mit dem...
Stimmt, ja. Ne, also die hätten quasi ein groß genuges, ein Polster, das groß genug ist, aufgebaut und jetzt so ein bisschen auf Sicherheit gehen und die Patriots sagen sich, ja, danke schön, dass ihr einen auf Nummer sicher macht. Wir nehmen euch dann mal den Sieg aus den Händen, okay? Danke, bis nächstes Jahr, so ungefähr. Und das, aber dazu sind die Patriots in diesem Jahr einfach nicht in der Lage gewesen, denn in der Offensive fehlt es an, ja, an Verständigung und auch an Qualität, würde ich sagen. Edelman nach wie vor wieder einen wichtigen Drop gehabt, den er immer mal wieder hat. Und das finde ich auch nicht.
Viele Drops auch in dem Spiel, deswegen kann man Brady gar nicht so viel anlasten, finde ich.
Nee, also ich würde doch nicht sagen, dass Brady unbedingt ein schlechtes Spiel hatte, ne? Aber es war jetzt auch kein gutes.
Ja.
Aber ja. Und die Titans, Respekt, auf jeden Fall. Ich finde, es ist auch ein extrem spannendes Matchup, das sie jetzt haben mit Baltimore, denn sie sind relativ ähnlich, ne? Also, oder nicht?
Ja, sie haben halt...
Also, vielleicht schwierig zu vergleichen, aber sie sind beide laufintensiv, ne?
Ja, beide extrem laufintensiv, deswegen...
Spielt auch noch 2 Stunden.
Genau. Nee, aber ich glaube einfach, Baltimore hat eine etwas kreativere, etwas modernere Form des Laufens für sich entwickelt und die Titans sind halt ein bisschen mehr so dieses 90er Jahre Ground and Pound mit Derrick Henry und dann Play Action mit Tannehill, wenn es funktioniert, wenn es nicht verteidigt wird, wie so in dem Spiel. Aber das könnte natürlich wird definitiv ein Spiel sein, was genau so versucht wird von Tennessee. Also das Spiel möglichst in den Bereichen, in denen es wichtig ist, zu verkürzen und möglichst mit Derrick Henry die Drives am Laufen zu halten. Und das ist natürlich sehr, sehr gut möglich, weil er einfach ein überragender ja, Running Back ist in diesem Jahr. Einfach schnell, unglaublich schwer zu tackeln. Ich glaube, kaum einer hat da Bock, ihn wirklich zu tackeln.
Spielst du auf Earl Thomas an?
Nee, aber ich meine, man hat es in dem Spiel auch gesehen, wenn dann eben jemand wie Daron Harmon, der ein guter ja, Safety ist, aber der halt einfach nicht viel dagegen zu setzen hat. Ne? Und man hat schon das Gefühl, dass die einfach eine menschliche sozusagen Entscheidung treffen, indem sie sagen, okay, wie gehe ich da jetzt rein, weil der Typ überrennt mich halt einfach. Und das ist halt, es ist nicht leicht. Und wenn, sobald Derrick Henry das zweite Level erreicht, kann halt ganz schnell dieser Riesenrun raus resultieren, weil er halt einfach sich nicht tackeln lässt. Und das finde ich, wird extrem spannend, also dieses Spiel. Die Frage ist halt nur, hat Tennessee wirklich eine Chance? Weil Baltimore ist für mich halt der absolute Top-Favorit in den Playoffs. Generell, nicht nur in der AFC, das beste Team mit dem besten ja, Quarterback, zumindest in dem besten Team der beste Quarterback. Ein Quarterback, der MVP-Frontrunner ist, Rekorde gebrochen hat, die meisten Touchdowns geworfen hat, plus eine Defense, die über die Saison hinweg immer besser geworden ist. Also, ja.
Ja.
Es wird spannend sein, aber...
Natürlich auch die Frage, was mit Mark Ingram ist, ne?
Ja.
Bei weitem nicht sicher ist, dass er spielt, aber bei weitem auch nicht sicher ist, dass er nicht spielt. Also das ist, wird sich noch entscheiden müssen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Titans das letzte verbleibende Team sind mit der, nein, dass das Team, das verbleibende Team sind mit der besten Chance, Baltimore zu schlagen.
Findest du?
Ja, irgendwie schon.
Das ist ja wirklich interessant.
Und du weißt ja, wie meine Vorhersagen sind, ne?
Ja, das wäre ja ein riesengroßer Upset, wenn
aber
die...
Aber wenn ich mir den ESPN Matchup Predictor angucke, der sagt 18,2 Win-Chance für Tennessee und 81 für Baltimore.
Ja, Baltimore ist einfach, hat einfach nichts, ja, in den letzten, nicht, anderthalb, zwei Monaten zu wünschen übrig gelassen, ja. Ne? Also, sind halt
also das ist, Baltimore ist das Team, dem der Super Bowl-Sieg aus der Hand gerissen werden muss, Stand jetzt.
Was hältst du denn, um das jetzt nochmal abzuschließen, Titans, Patriots, zu der Aktion von Mike Rabel bis zur 5-Minute-Marke mit einem extra, ich glaube, die da auf Game und Fall Start, die Uhr runterzuspielen und dann nochmal über anderthalb Minuten von der Uhr zu nehmen. Ganz zum Ärger von Bill Belichick, obwohl der Gleiches gemacht hatte in einem Spiel gegen die Jets in der Regular Season.
Ja, Bill Belichick, es ist nicht ganz klar, worüber Bill Belichick sich da an der Seitenlinie aufgeregt hat. Er hat sich nicht auf jeden Fall nicht darüber aufgeregt, dass sie es tun, sondern es war irgendwas anderes. Ich vermute mal, dass das Officiating gesagt hat, dass sie das irgendwie eindämmen werden oder so, nachdem er das gemacht hat.
Geil. Er hat quasi so dieses Loophole aufgezeigt und hat
genau,
gesagt,
ja.
Schließ das mal bitte, dann schließen die es nicht schnell genug und es wird gegen ihn verwendet. Das
genau, aber auch. Es wurde ja mehrfach in der Saison verwendet. Also ich glaube, das wurde an 4, 5 verschiedenen Stellen wurde das eingesetzt, nachdem das bei Belichick quasi öffentlich gemacht hat. Ich meine... Ich bin voll dafür, solche Loopholes auszunutzen, wenn sie existieren. Ne? Also für mich gibt es da nicht irgendwie sowas von wegen ehrenhaftes Verhalten oder so, sondern wenn es unehrenhaft ist, dann sollen sie es unter Strafe stellen. Du kannst jetzt nicht irgendwie so ein Code oder so einführen. Also weiß ich nicht, finde ich Quatsch. Und ich glaube auch nicht, dass Belichick sich tatsächlich darüber aufgeregt hat, dass sie das tun, denn immerhin war er der Erste, der es gemacht hat, so, ne? Also kann ich mir schwer vorstellen, dass er sich
deutlich
darüber aufgeregt hat.
Für seine Verhältnisse deutlich mehr gefreut, als Mike Rabel es getan hat, der sehr, sehr sportlich keine Miene verzogen hat, obwohl er natürlich innerlich wahrscheinlich gelacht haben muss ohne Ende. Von daher war das alles in Ordnung und ein bisschen zu sehr aufgeblasen und naja. Jetzt hat Belichick auf jeden Fall etwas mehr Zeit, um mit Nick Saban noch mehr schreckliche Dokumentationen zu machen, weil er früher rausgeflogen ist, hat mehr Zeit, sich auf sein Boot zu verkriechen. Und Mike Rabel wird, wie gesagt, dann in der kommenden Woche...
Meinst du nicht, dass er noch irgendwie so eine Off-Stimme macht für irgendeine D-Day-Doku oder sowas?
Ja, irgend so ein Kram.
Vielleicht macht er irgendwie so eine Präambel zum 1917-Film, wenn sie einen Oscar gewinnen oder so.
Das könnte sein. Das Spiel der Titans bei den Ravens ist dann das ganz späte Spiel am Sonntag, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Samstagnacht, also Sonntagmorgen unserer Zeit, 2:15 Uhr geht das los. Das ist dann mit Jim Nance und Tony Romo. Kommen wir rüber zur NFC, Christian. Die Minnesota Vikings, und das ist vielleicht die größte Überraschung überhaupt des Wildcard-Weekends, gewinnen bei den New Orleans Saints, die ich als das Team, das es zu schlagen gilt, in der NFC irgendwie vor dem, den Playoffs gesehen hatte. Und ja, als der vielleicht klarste Underdog in dieser Wildcard-Runde können sie sich durchsetzen, ebenfalls in Overtime, als sie es nicht mehr zulassen, dass die Saints nochmal an den Ball kommen. Und ziehen jetzt in die nächste Runde ein, in die Divisional Round, um dann gegen die 49ers einzutreten in San Francisco am kommenden Sonntag.
Ja, nee,
Samstag, Kirk, Entschuldigung, 10.35 Uhr, das Frühspiel.
Kirk war am Start. Captain, ja. Kirk hat das Ruder an sich gerissen und nein. Ja, die Defense der Vikings ist irgendwie zum entscheidenden Moment dann wieder am Start gekommen. Ne? Ja. Also das ganze Jahr irgendwie so ein bisschen fragwürdig, immer mal wieder sehr zweifelhafte Performances und jetzt gegen die Saints die Schwachstelle aufgezeigt, dass sie halt eben nach Michael Thomas nur einen QB/Tight End/Special Teamer als weitere Waffe haben und natürlich Alvin Kamara, also Taysom Hill. Das ist halt irgendwie auch das Problem bei den Saints, dass halt einfach die 1B-Position dünn besetzt ist.
Ja, absolut. Aber Mike Zimmer ist auch sozusagen all in gegangen, muss man natürlich sagen, indem er versucht hat, eben Michael Thomas aus dem Spiel zu nehmen, und das ist ihm geglückt. Und das liegt natürlich daran, was du eben sagtest, dass Drew Brees keine wirklich richtig gute Lösung dann parat hatte. Die besten Plays hatten sie im Grunde genommen nur, wenn entweder Taysom Hill den Ball bekommen hat oder selber geworfen hat. Ich fand es sehr, sehr schön irgendwie, wie Mike Zimmer das auch gemacht hat. Also er hat Michael Thomas wirklich von Anfang an aus dem Spiel genommen. Es gab wirklich nur wenige Snaps, in denen er One-on-One wirklich auch nur verteidigt wurde. In denen hat er dann auch meistens den Ball bekommen, weil Drew Brees das eben gesehen hat. Aber in der Regel haben sie das sehr, sehr gut verschoben. Es sah manchmal pre-snap so aus, als würde er nicht doppelt gedeckt werden. Dann ist aber der Safety rüber über over the top. Dann haben sie, was ich sehr interessant auch fand, Andrew Sindejo, den ich eigentlich sehr problematisch sehe, weil er, glaube ich, schon zu viele Hits eingesteckt hat oder sehr viel Spaß daran hat.
Doch immer drei Hämmer auf.
Ja, den sie als im Grunde genommen Slot-Corner, der eigentlich ja so ein Safety der alten Schule war, den als Slot-Corner genommen haben, im Grunde genommen Michael Thomas schon zu Beginn seiner Route versucht haben, aus dem Konzept zu bringen. Teilweise haben sie das auch mit Anthony Barr oder Kendricks gemacht, sodass sie im Grunde genommen fast drei Ebenen aufgebaut haben. Also Jam an der Line of Scrimmage durch einen Linebacker oder eben den Slot Corner / Safety plus dann nochmal ein Safety over the top, sodass Michael Thomas im Grunde genommen schon Probleme hatte, in seine Route reinzukommen und dann eben ja kurz und über ihm gedeckt wurde. Und Drew Brees, man hat es wirklich gesehen, versucht, Michael Thomas ins Spiel zu bringen, sieht, okay, der ist jetzt gedeckt oder der ist nur nicht da, wo er sein müsste in seiner Route. Versucht dann aus dem Spiel raus, sozusagen aus dieser Option rauszugehen, und läuft dann quasi schon out of time, und dann kommen Danielle Hunter und Griffin, und um ihn dann zu sacken. Und das hat man wirklich gesehen, dass Drew Brees nicht so wirklich immer pre-snap gesehen hat, okay, was passiert, weil die Vikings das gut gemacht haben. Eben mit Linebackern, Safety und Cornerback versucht haben, Michael Thomas komplett aus dem Spiel zu nehmen. Genau das, was man eben machen muss, ihn nicht einfach nur mit einem Safety, der irgendwie 20 Yards weiter weg steht, over the top irgendwie verteidigen zu wollen, weil sonst findet er irgendwo seinen Space dazwischen, sondern von Anfang an ihn aus dem Konzept bringen, hat gut funktioniert. Du hast gesehen, okay, Drew Brees guckt, oh, der ist nicht da, ist nicht offen, dreht sich um, guckt irgendwo anders hin, sucht jemand anderen und wird gesackt.
Ja, du hast es echt sehr gut zusammengefasst. Also Respekt dafür, sehr schön.
Danke.
Das ist auch gar nicht irgendwie nicht böse oder sarkastisch. Und das war wirklich nicht böse oder sarkastisch.
Ja, ja.
Jetzt mal. Ja. Ich, ja. Sehr gut. Könnt ihr euch selber denken, was ich damit meine oder nicht. Mhm. Das hört sich schon wieder so an. Egal. Ja, aber Minnesota Vikings, vielleicht zum richtigen Zeitpunkt haben sie festgestellt, dass sie ein verdammt starkes Team sind. Ne? Auch wenn Mike Zimmer unheimlich, ja, also ich bin froh, dass ich kein purple-blutender Vikings-Fan bin, sonst hätte ich mir wahrscheinlich schon längst die Haare ausgerissen bei Mike Zimmer und seinem konservativen Herangehen an das Spiel. Aber ja, es geht zum richtigen Moment, läuft es alles zusammen und meines Erachtens können sie noch weit kommen, die Vikings. Also
ja.
Die NFC ist wackelig, extrem wackelig.
Ja, definitiv, würde ich auch unterstreichen. Jetzt vielleicht noch, was das Spiel selber angeht, sie haben halt Adam Thielen zurück, ne? Und das ist halt extrem viel wert, muss man sagen. Das Laufspiel, das wussten wir auch schon die ganze Saison über, dass das stark ist. Aber Thielen zurück zu haben, der halt dann auf der anderen Seite aufgezeigt hat, wo auch die Schwachstelle der Saints Defense ist, nämlich in der Secondary. Und das, was du ja auch häufig gesagt hast, du verstehst nicht, warum viele Leute immer sagen, Lattimore ist einer der besseren Corner in der Liga. Er hat wirklich extreme Probleme gehabt, auch wenn er wahrscheinlich irgendwie zum Ende des Spiels wahrscheinlich eine Concussion hatte, so sah das zumindest aus. Aber er hatte extreme Probleme, Thielen irgendwie ja, zu verteidigen. Und dann versteht man natürlich auch, warum Dennis Allen die ganze Saison über sehr, sehr viel versucht hat zu blitzen, mehr als viele andere Teams versucht hat, viel Pressure auszuüben, weil eben die Secondary nicht gehalten hat oder nicht lang genug gehalten hat und vor allen Dingen dann eben gegen Thielen gar keine Chance mehr hatte. Und was man ja auch sagen musste, ähnlich wie bei dem Spiel der Patriots, man hatte trotzdem noch, zumindest hatte ich das Gefühl, weil die Vikings ja im Grunde genommen in der zweiten Hälfte kaum stattgefunden haben und im Grunde genommen keine, vor allen Dingen im vierten Viertel, keine Chance mehr hatten, wirklich einen Drive auf die Beine zu kriegen und die Saints dann, erst dachte ich, okay, die scoren einen Touchdown, weil die Vikings dann Mike Zimmer-like so soft gecovert haben und ich dachte mir so, okay, wenn jetzt erste Play 20 Yards, dann kommt noch so ein Play.
Das ist das, was mich so ärgert, ne? Du hast einen vierten und kurz oder so mit Field irgendwie, pantest den Ball weg, ne? So irgendwie 2 Minuten zu spielen oder 3 Minuten zu spielen und innerhalb von 30 Sekunden, weil du so softe Coverage spielst, weil du so eine krasse Prevent-Defense spielst, 30 Sekunden gehen von der Uhr runter und das Team ist an der Position, wo sie gewesen wären, wenn du den vierten Versuch ausgespielt hättest. Ja. Das ist einfach, das entzieht sich meiner Vorstellung. Also ich, aber, ja.
Vorstellung oder Verständnis? Du kannst es dir schon vorstellen, oder?
Nee, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mich nur daran erinnern, aber ich kann es mir nicht vorstellen in der Zukunft. Das geht nicht.
Das ist wie so ein böser Traum. Aber ja, ich finde es auch immer wieder unglaublich nervig. Ich habe es jetzt hier so ein paar Mal gesehen, dass Defenses dann auch gesagt haben, okay, lass uns doch einfach so spielen, als wäre es das erste Viertel. Ja, natürlich wollen wir nicht den Touchdown
und das ist erstaunlich häufig erfolgreich, ne?
Das ist so, ich glaube, die Saints hatten einmal einen dritten und in dem Drive oder auch schon in einem der Drives davor und ich dachte mir so, warum stehen die Corner jetzt irgendwie 5, 6 Yards weit weg von den Receivern? Ja. Also dann
das ist,
kannst du gerade gegen wie jemand Drew Brees, wenn der das sieht, der wirft halt eigentlich sofort den Ball und dann hast du mindestens 3, 4, 5 Yards geschenkt und das weiß ich nicht.
Ein bisschen so wie wenn du eine Hail Mary spielst und mittlerweile gibt es ja auch ein paar Teams, ich weiß nicht mehr genau welche das waren, die auf die Idee gekommen sind, dann nicht nur irgendwie 2 oder 3 Leute zu rushen, sondern vielleicht dann einfach mal mit 4 oder 5 Leuten auf den Quarterback zu gehen, sodass er den Ball gar nicht erst werfen kann, ne? Ja. Es ist so, bin gespannt, ob sich das so ein bisschen durchsetzt. Das ist so, diese Coaching, Blueprints, diese Standardentscheidung, ob die sich so ein bisschen ändern, ne?
Ja, aber du hast vollkommen recht. Man hat immer das Gefühl, dass das so eine Standardsache ist. So, oh, die haben noch 1,30 auf der Uhr.
Die haben immer Angst davor, was ist, wenn es passiert, kann ich deswegen meinen Job verlieren, weil es so viel Bösartigkeiten, böse Reaktionen gibt. Ich glaube, das ist tatsächlich der Grund, warum die daran so festhalten.
Ja, und vor allen Dingen auch diese Sache, okay, ich will auf keinen Fall irgendwie geschlagen werden durch einen Touchdown jetzt. Wenn sie, okay, dann, wenn sie das Field Goal erzielen, meinetwegen, aber ich will auf gar keinen Fall den Touchdown kassieren und das verstehe ich halt nicht, weil die Chance ist genauso da, dass du das Spiel gewinnst mit der Defense. Aber vor allen Dingen, deine Defense spielt das ganze Spiel gut und dann sagst du dir so, okay, lass mal für Overtime spielen irgendwie. Lass mal richtig soft spielen und dann vielleicht verschießen ja das Field Goal. Ich meine, wo ist da der strategische Gedanke dahinter? Auf der anderen Seite könntest du sagen, okay, lass uns doch einfach so spielen wie vorher und lass uns versuchen, das Spiel direkt zu gewinnen. Das war etwas strange, aber trotzdem hatte ich halt das Gefühl dann, okay, die Saints gewinnen das jetzt noch, weil das wäre eben auch Drew Brees-like, dass er dann doch irgendwie Michael Thomas findet oder nochmal Taysom Hill oder was auch immer oder Alvin Kamara mit irgendeinem Screenplay und dann läuft er auf einmal 40 Yards in die Endzone. Das heißt, eigentlich habe ich die Saints schon jubeln sehen, aber dann doch nicht und dann hatten die Vikings eben auch Glück, dass sie den Coin Toss gewinnen für die Overtime und dann im Grunde genommen nicht mehr die Saints an den Ball kommen lassen.
Und eine Offensive Pass Interference nicht gecallt wurde, Fragezeichen?
Ja, ja, im Grunde genommen ja. Ich würde sagen, es war Offensive Pass Interference. Würde ich ja definitiv unterstreichen. Das Problem ist halt einfach nur, es wurde das ganze Jahr nicht gepfiffen.
Und ich finde auch nicht, dass es eine offensichtliche OPI war. Also ich finde, es war auch eine, aber ich fand, das war jetzt kein blatant Miss. Also das, soweit würde ich auch nicht.
Nee, aber der
denn es gab halt Gerangerei in beide Richtungen so, ne? Und würde halt schon sagen, okay, insgesamt, ich würde mich nicht beschweren, wenn es OPI gepfiffen worden wäre, aber ich würde es jetzt auch nicht unbedingt einfordern.
Ja, ich sehe ich genauso. Also dieser blatant Miss ist ja das im Grunde genommen eigentlich nur das, was gegen die Rams im letzten Jahr davor passiert ist. Alles andere.
Gegen die Saints, meinst du?
Ja, also die Rams.
Gegen die Saints, ja, okay. Ja.
Traurig, aber da wurde ja im Broadcast auch immer wieder darauf hingewiesen, eben das Ausscheiden der Saints in den letzten Jahren, wenn man sich das nochmal Gemüte führt. Ne? Also da hat es
vor 2 Jahren das Miracle. Ne?
Genau, und dann eben im letzten Jahr dieses Problem und dann arbeitet Sean Payton ein ganzes Jahr lang, um endlich die Regel zu ändern und dann verliert er im Grunde genommen wieder durch eine OPI. Ja. Sehr, sehr ärgerlich für die Saints und die natürlich also nicht in so einer ganz schwierigen, obwohl in einer ähnlichen Situation sind, ja auch wie die Patriots mit Tom Brady, Drew Brees, der mit seiner Handverletzung. Ja, und auch ein Team, bei dem du dich fragen musst, okay, da musst du auf einigen Positionen dann auch doch nochmal mehr machen. Ist wirklich interessant. Die haben ja noch Teddy Bridgewater, Taysom Hill, der
glaube ich auch Free Agent ist, ne?
Ja, ich glaube schon. Also,
ja, ich glaube, der hat nur einen Einjahresvertrag unterschrieben, ne?
Ja. Das wird spaßig sein, wo er dann mit seinem Fahrrad demnächst antanzt. Wird sich zeigen, aber auf jeden Fall auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Was machen die Saints jetzt, ähnlich wie die Patriots in der kommenden Saison? Denn beide Teams, beziehungsweise vom Namen her, aber vor allen Dingen von der Leistung her, hätte man die Saints, zumindest in meinen Augen, in dieser Saison doch noch weiter in den Playoffs sehen müssen. Von daher, trauriges Ausscheiden.
Wir müssen eben der Vollständigkeit halber, Felix, du sagst auch KC vor Houston, ne? Was Tipps angeht.
Ja, KC gewinnt gegen Houston und Baltimore gewinnt ganz deutlich, glaube ich, gegen
Tennessee. Ja, dann gehe ich auch mit dir mit. Was sagst du, Minnesota in San Francisco?
Das ist wirklich ein schwieriges Spiel für mich zu tippen. Das ist das Einzige, wo ich so ein bisschen 50-50 bin. Einfach aufgrund der Leistung der Vikings, aber ich weiß es nicht. Ich glaube halt einfach, sie haben es gut verteidigt, die Vikings, den Lauf. Es wird aber jetzt deutlich schwieriger gegen die 49ers und deswegen, ich tippe auf die 49ers.
Ja, ich tue mich auch nicht ganz so einfach damit. Aber ich tippe auf Minnesota. Ich tue mich schwer damit, San Francisco so stark einzuschätzen. Ich habe immer die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, dass sie so ein bisschen phony sind. Aber ich bin mir nicht so sicher mit dem Tipp. Aber wir haben die erste Unterscheidung.
Immerhin. Vielleicht gibt es ja noch eine, denn wir haben ja noch ein Matchup, was wir sehen dürfen. Übrigens das Spiel, tut mir leid, wenn ich immer wieder mit den Zahlen oder den Uhrzeiten durcheinander komme. Ich sehe immer die amerikanischen Uhrzeiten, wenn da Sonntag steht. Ist das natürlich bei uns eigentlich eher auch Sonntag, aber es ist dann Samstag eigentlich nachts. Auf jeden Fall das Spiel der Vikings bei den 49ers ist das Spiel, was am Samstag um 10.35 Uhr gestartet wird. Sprich, das erste Spiel, was wir sehen werden.
In der Tat.
Damit kommen wir zum letzten Wildcard-Matchup, was wir sehen durften, erleben durften. Das war das Spiel der Seattle Seahawks gegen die Philadelphia Eagles, was sehr früh eigentlich, auch wenn es punktemäßig nicht entschieden war, aber irgendwie dann doch entschieden war, spätestens als Carson Wentz dann auch noch verletzt runter musste und die Eagles ja Story of their Life, möchte ich fast sagen, aber eher zumindest Story of the Season ist ja einfach die ganzen Verletzungen. Alshon Jeffery, DeSean Jackson, wir haben drüber gesprochen, Lane Johnson, Brooks, etc. pp. Und jetzt auch noch Carson Wentz. McCown kommt rein, ja, reißt sich alles auf, was er kann, um das Spiel noch irgendwie am Leben zu halten. Und sie haben auch die Chance bis fast zum kurz vor Schluss, aber verlieren dann doch gegen Seattle. Man kann Philadelphia überhaupt keinen Vorwurf machen. Man muss sogar ihren vielleicht bald neuen Head Coach in Cleveland, Jim Schwartz, ein Riesenkompliment machen. Über die komplette Saison hat er wirklich einen riesenguten Job gemacht, da mit einer Secondary, die ja auch von Verletzungen nur so geplagt war. Hm. Und auch in dem Spiel haben sie verdammt gut gespielt. Ja, einzig die Connection Russell Wilson, DK Metcalf, der, glaube ich, einen Rekord auch aufgestellt hat, ne? Als Rookie die meisten Receiving Yards im Playoffs.
In Playoffs oder so. Ja, aber ja. Das ist dann, ne, wieder irgendwie.
Mit 160.
An einem sonnigen Tag um 6 Uhr morgens, ne? Also, klar. Ist natürlich schon ein interessanter Rekord für einen Rookie in die Receiving Yards, aber.
Nee, es waren zwei wichtige Plays. Der Touchdown natürlich dann einmal, das ja, war sehr impressive.
Ich rede von dem Rekord.
Ach so, also, ja, okay. So, der Rekord ist nicht so wichtig, aber es ist auf jeden Fall ein schönes Ding. Es sagt aber Metcalf, so wenig über die Seahawks eigentlich aus, dieser Sieg. Im Grunde genommen ist es schwierig, sich danach besser oder schlechter zu einzustufen.
Ja, das trifft es eigentlich echt extrem gut. Also eigentlich könntest du sogar sagen, okay, dass sie sich so schwer getan haben, ist eigentlich kein gutes Zeichen. Hm. Auf der anderen Seite sind die Seahawks auch ein Team, das an der Herausforderung wächst. Das ist so cheesy irgendwie, ne?
Ja.
Aber es trifft schon irgendwie zu, ne? Also so, ja, ich weiß es nicht. Insgesamt, klar, es ist ohne Carson Wentz ist es für Philly sehr, sehr schwer geworden, noch was irgendwie reißen zu können und realistische Gewinnchancen zu haben. Eigentlich habe ich die gar nicht mehr gesehen, denn ich hatte schon das Gefühl, dass Seattle noch eine Schubkarre drauflegen kann irgendwie am Ende. Hm. Eine Schippe, ne? Nicht eine Schubkarre. Und DK Metcalf ist einfach eine richtig schöne Geschichte, was er für eine Saison hat. Viele Patriots-Fans fragen sich, ob er die bei den New England Patriots auch hätte haben können in der Art. Ich bezweifle es doch stark, dass er so viele Chancen bekommen hätte, wie er bei den Seahawks bekommt, aber er macht das Beste draus und beweist, dass er nicht nur einen beeindruckenden Körper hat, sondern auch gute Hände hat und was mit dem Ball anfangen kann.
Absolut. Und auch da kann man im Grunde genommen sagen, ähnlich so ein bisschen wie bei den Texans, die Seattle Seahawks nicht unbedingt ein Kader, der auf breit sehr, sehr gut gefächert ist. Vor allen Dingen die O-Line hatte Riesenprobleme gegen Fletcher Cox, Vinnie Curry etc. Plus der Head Coach, der ja auch nicht unbedingt dein größter Fan-Favorite ist, Christian, weil er auch wahrscheinlich der konservativste von allen Coaches ist. Und da kann man auch sagen, Russell Wilson gewinnt trotz Kader, trotz Head Coach diese Spiele. Und ich habe es ja irgendwann mal vor ein paar Wochen gesagt, ist für mich der beste Quarterback in einem schlechtesten Team. Und macht das Team dadurch zu einem gefährlichen Team in den Playoffs. Und ja, also Russell Wilson ich weiß nicht, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, klar, Lamar Jackson, aber ansonsten würde ich sofort sagen Russell Wilson, weil er einfach Unglaubliches leistet, Woche für Woche, jetzt wieder führt das Team an in Rushes. Sie haben im Grunde genommen ihre drei Running Backs verloren. Sie haben eine O-Line, die ja von Verletzungen geplagt ist. Er hat einen Rookie Wide Receiver. Sie haben Josh Gordon ausprobiert, weil sie ebenfalls sehr, sehr große Probleme haben.
Ja, sie haben Marshawn Lynch aus dem Ruhestand holen müssen. Ja. Ne? Und Michael Torben? Weißt du, wie mit Vornamen heißt?
Ich glaube Michael.
Torben? Keine Ahnung. Das wäre lustig, wenn er Torben heißen würde, aber das ist kein klassischer amerikanischer Name. Ne?
Geboren in Chemnitz.
Torbin.
Ja, genau.
Also Seattle ist ein gefährliches Team, ne? Aber auch vielleicht auch ein Team, das sehr einfach zu schlagen ist. Ich weiß es nicht, das ist... da ist halt die Differenz zwischen Boden und Decke ist halt riesig, ne? Bei diesem Team.
Glaubst du denn, Doug Peterson hat ja gesagt, wäre Carson Wentz nicht rausgeflogen, da kann ich auch nochmal fragen, fandest du es ein Dirty Hit von Jadeveon Clowney? Nee. Wäre er nicht rausgeflogen mit dem Gameplan, den sie hätten, hätten sie das Spiel gewinnen können? Ist so eine Vanilla-Aussage, ne? So,
ja, klar, ja. Das ist klar. Dem stimme ich zu, das hätten sie gewinnen können. Sie hätten auch sicherlich ihre Chancen gesteigert, ob sie es gewonnen hätten. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, denn ich finde, habe halt schon das Gefühl, dass Seattle einiges hat liegen lassen. Schrägstrich oder Pete Carroll, konservatives Coaching und so weiter. Aber ja, ich glaube nicht, also ich hatte Philly auch vorher nicht als Favoriten in dem Spiel gesehen. Also insofern glaube ich nicht, dass es am Ende einen definitiven Sieg verdorben hat.
Der und Hit dirty oder nicht?
Nein, fand ich. Also unschön, ja, aber ich hatte jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie so gezielt war oder so. Ich war mir sogar noch nicht mal sicher, ob es am Ende unbedingt eine Fahne gefordert hätte. Also ob das, also es ist sicherlich so, dass du dich nicht über eine Flagge da beschweren kannst. Ne? Ja. Also wenn die geworfen worden wäre, dann hätten wahrscheinlich alle gesagt, ja gut, ne? Okay, shit happens oder so. Vielleicht ist das auch ein bisschen zu nett gesagt, aber also es war jetzt nicht irgendwie sowas richtig Grauenhaftes.
Es sah jetzt nicht nach so einem irgendwie Targeting aus oder es war jetzt nicht irgendwie so, Jadeveon Clowney hat das natürlich logischerweise dann auch dementsprechend so klargestellt, aber wir alle kennen die Fans in Philadelphia, zumindest das, was uns so korportiert wird, dass das natürlich dann dementsprechend aufgenommen wurde, ist klar. Philly, wie gesagt, Jim Schwartz, vielleicht geht er, vielleicht bleibt er doch, weil er es da ganz angenehm findet. Ja, wird interessant sein, wie auch wie sie das in der kommenden Saison dann handeln. Wir wissen ja auch, ein Team, was immer ganz, ganz eng genäht ist, sozusagen an der Cap-Space-Kante. Jetzt hat Carson Wentz sein erstes Playoff-Spiel ungefähr eine Viertelstunde spielen dürfen, so gefühlt, bevor er dann wieder raus musste. Interessant auch, alle reden immer über Lamar Jackson, wie sustainable ist sein Spiel. Carson Wentz, wenn wir das mal überlegen, das wird dann selten aufgegriffen, diese Thematik, aber er hat im Grunde genommen
was? Das hab ich nie vor zwei wirklich. Jahren das erste.
Ja, du hast es gesagt, ich meine jetzt so generell in dem Narrativ Quarterback ja. In der Liga.
Obwohl, das ist bei Wentz ist das aber auch schon Thema. Also ich weiß nicht, ich glaube, da hast du das nicht.
Aber eher so im Sinne von der Arme. Der verpasst jetzt schon wieder. Jetzt hat er endlich wieder. Aber nicht unbedingt, also selten wird sein Spiel in Frage gestellt. Und jetzt diese Saison ist für mich ja auch ein Zeichen dafür, also seine ganzen Fumbles, dass er den Ball so lange hält, dass er irgendwie dann noch versucht und da nochmal reinspringt und Kopf nach vorne anstatt zu sliden und so. Also das sind Sachen, es wird interessant zu sehen sein, wie er vielleicht sein Spiel mal ändern kann, dass er dann vielleicht auch mal für seine Eagles etwas länger am Ball bleiben darf.
Ja, also ich weiß nicht, ich habe auch grundsätzlich so ein bisschen das Problem, es geht ja nicht darum, dass, also es ist immer die Frage, ist ein Quarterback injury prone oder nicht, ne? Mhm. Das ist halt so die Frage, die geht für mich so ein bisschen an dem Thema vorbei, denn es ist einfach, wie viele, je häufiger du mit dem Ball läufst, desto häufiger begibst du dich in eine Situation, wo der Quarterback nicht kontrollieren kann, wie er getroffen wird. Und in der Pocket kann ein Quarterback. Also da sind halt die Möglichkeiten, wie du getroffen werden kannst. Du hast spezielle Protections als Quarterbacks, deutlich berechenbarer, als wenn du halt außerhalb der Pocket bist und mit dem Ball läufst. Und das ist das Problem, das ich halt grundsätzlich habe mit Lamar Jackson zum Beispiel oder mit Carson Wentz oder auch mit Deshaun Watson, wo ich mich halt frage, wie sustainable ist das Ganze? Russell Wilson ist das glorreiche Gegenbeispiel dafür, der es seit Jahren sehr gut macht und ich weiß gar nicht, ob er überhaupt schon mal ein Spiel verpasst hat. Wisstest du was aus dem Stegreif?
Ich glaube nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal jemand anderen da gesehen habe bei den Seahawks. Seitdem er Flynn abgelöst hatte, beziehungsweise nie zum Starten hat kommen lassen, hat er, glaube ich.
Boykin oder so hatten die als Backup gehabt, aber der ist jetzt auch mit anderen Dingen aufgefallen. Aber Russell Wilson, der hat halt irgendwie so gefühlt ein Näschen dafür, sich halt eben nicht in diese prekären Situationen reinzubringen.
Genau, ja, er macht das.
Und ich weiß nicht, inwiefern das lernbar ist oder das halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so eine Gabe ist, die du mitbringst, so, ne, die halt nicht jeder hat, so ungefähr. Ich weiß nicht, es ist schwierig. Also ich sag halt auch immer nur, ich bin da skeptisch, was die Langlebigkeit angeht. Freue mich aber, wenn sie es beweisen können.
Das führt
also die laufenden Quarterbacks wie Wentz und Mahomes und Jackson und Watson und ne? Du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß, was du meinst. Am Sonntag, beziehungsweise unserer Zeit, streng genommen ist es schon Montag, denn um 0.40 Uhr wird dann das letzte Divisional Round Game gestartet und zwar besuchen die Seattle Seahawks die Green Bay Packers, die ebenfalls einen Bye-Week hatten, so wie die 49ers, um dort das auszufechten, wer darf ins NFC Championship Game. Wenn ich mich festlege, jetzt sage ich, die Seattle Seahawks gewinnen das, weil sie auch Russell Wilson haben und weil die Packers irgendwie für mich total
unglaublich unbeeindruckend sind, ne?
Ja, total.
Also, ohne jetzt Packers-Fans zu nahe treten zu wollen, aber ich weiß nicht, Green Bay ist irgendwie dieses Jahr, ist glaube ich nicht das Jahr für sie.
Nee. Es wird auf jeden Fall aber auch ein sehr, sehr funny Game, weil ich meine, klar, mit Aaron Rodgers bist du auch irgendwie immer mit drin im Spiel.
Mm.
Das Laufspiel ist gut, plus es wird halt auch spannend sein, wie kann sich Russell Wilson mit der O-Line, mit der er da hinfahren muss nach Wisconsin, von den beiden Smiths lösen, die wahrscheinlich auf Jagd gehen werden. Und das wird auf jeden Fall, wie alle anderen Spiele auch natürlich, sehr, sehr interessant. Deswegen empfehlen wir, schaut sie euch an, was ihr wahrscheinlich sowieso machen werdet, oder schaut sie nach, wenn es zu spät wird. Dafür gibt es ja die Möglichkeiten.
Ja.
Das war es soweit, sozusagen unsere Tipps für die Divisional Round, das Recap der Wildcard Round. Wir haben über die Coaches gesprochen. Christian, hast du noch das eine oder andere Nugget, was du uns mitgeben möchtest in den Rest der Woche auf dem Weg zu Samstag, Sonntag?
Ja, es gab wieder so ein bisschen Richard Sherman, der mit seinem Vertrag, der jetzt Incentives losgelöst bekommen hat. Nein, das ist falsch gesagt. Der Incentives verdient hat, weil er All-Pro wurde. Und dann hat er so eine kleine Ehrenrunde darüber gedreht, denn er wurde ja sehr stark unter anderem auch von mir kritisiert für seinen Vertrag, den er damals ausgehandelt hat mit den 49ers. Ein Vertrag, der so gut wie gar keine Garantien hatte und sehr auf zukünftigen Preisen. Ist Preise richtig?
Ja, Accomplishment.
Also All-Pro oder solche Verdienste quasi berufen hatte. Er hat jetzt eine Ehrenrunde, Victory Lab, wie nennt man das auf Deutsch?
Keine Ahnung, der hat so ein bisschen so den
angegeben.
Flameboy so ein bisschen im Internet gespielt.
Ja, genau. Und fand ich völlig unangebracht. Du hast auch völlig recht, dass die Pikiertheit der Agenten auch ein bisschen über war, vor allen Dingen mehr so ein bisschen auf wir sind wichtig, wir sind geil und nicht so auf das Pragmatische bezogen war. Schlussendlich hat Richard Sherman recht, dass man nicht unbedingt Agenten braucht als Spieler, aber wenn, dann sollte man sich nicht die Hybris besitzen und sagen, okay, ich gucke mir 12 Stunden Verträge an und danach kann ich das, sondern sich vielleicht ein bisschen mehr damit beschäftigen, denn sonst kannst du halt auch ganz gerne mal ein bisschen über den Tisch gezogen werden. Für Sherman ist es jetzt einigermaßen gut ausgegangen am Ende. Er hat, ich glaube, Top 10 Geld, Cornerback Average Money. Mhm. Also eigentlich ist er auch mit dem Vertrag, trotzdem er alle quasi Hürden erfüllt hat, trotzdem noch unterbezahlt. Also insofern, Sherman ist Sherman, der ist sehr vokal, was alles angeht, wozu er eine Meinung hat. Mal trifft sie zu, mal nicht so. Oder mal ist sie akkurat, mal nicht so.
Ja, das ist richtig. Ich finde Sherman auch problematisch, seitdem er sich im Grunde genommen vor Nick Bosa gestellt hat. Seitdem finde ich ihn eigentlich auch relativ anstrengend und nervig. Was diese Sache angeht mit dem Vertrag, ich finde es gut, dass er das gemacht hat, seinen Vertrag. Ich finde es auch okay, wie er ihn gemacht hat für sich. Er hat halt für sich verhandelt, auf sich gesetzt. Meinetwegen, dass er danach stolz ist, kann ich nachvollziehen. Ich meine, es gibt genug auch irgendwelche Berater, die sich gern darin sonnen, was sie irgendwie an Verträgen hergestellt haben oder wenn irgendwie Incentives gelöst werden und weiß nicht, viel Geld fließen darf. Es ist halt einfach nur die Frage, das Einzige, was ich halt so ein bisschen anstrengend finde, ist in dem Moment, er spielt so ein bisschen den Advokat, alle Spieler sollten das machen. Also alle Spieler sollten ihre Sachen selber verhandeln und da ist es halt einfach so, hey, es gibt Spieler, die haben da vielleicht A, keinen Bock drauf, B, können sie es auch vielleicht nicht so gut oder haben auch kein Interesse daran, das selber zu machen und sagen sich so, jo, diese...
Also so gut wie er kann das wirklich jeder Spieler. Also ich glaube da...
ja, das mag sein. Er hat das ja, zumindest sagt er das, er hat es ja extra so gemacht, diesen Vertrag, weil er sich quasi das als Ansporn selber machen wollte.
Dann hätte sich trotzdem mehr Gehalt dabei rausholen sollen. Also, dass er.
Ja, na, wir wissen ja nicht. Er hat
ich meine,
ja
wenn
gesagt,
du All-Pro-Corner bist, dann solltest du nicht am Ende mit einem Top-10-Cornerback-Manier da rumlaufen, sondern Top-3.
Ja, er hat ja es ja so formuliert, dass er von der Verletzung zurückkam, die 49ers ihm eh nicht viel geben wollten, er aber unbedingt dahin wollte. Die 49ers, ja, wir wissen das aus anderen Verträgen mit D-Ford etc. Sehr gerne sehr, sehr spielerunfreundliche Verträge stricken. Deswegen ja, hat
was
er gesagt,
Average Player, daran sind sie nicht sparsam. Sind halt nur, was Garantien angeht.
Ja, und viele halt auch in den Boni. Und er wollte halt damit viel sich selber beweisen. Zumindest sagt er das so. Ob das jetzt, keine Ahnung, der Fall ist oder nicht. Ich finde es einfach so, ja, wenn es funktioniert, er bringt ja auch immer wieder Bobby Wagner mit ins Spiel, der seinen Vertrag
ja,
auch...
Ja, der hat's ja gut gemacht.
Ja, selber verhandelt hat. Also es ist so, ich denke mir halt so, okay, viel Lärm um nichts, wen interessiert's, lass ihn doch froh sein, dass er seine Incentives bekommt. Ich finde, man sollte Incentives generell in Verträgen streichen, die sollte es gar nicht mehr geben. Alle sollten ein normales Gehalt bekommen und gut ist. Dieses Incentives ist halt eh in vielen Fällen, abgesehen jetzt mal von Richard Sherman, aber in den meisten Fällen eben teamfreundlich und vor allen Dingen auch ein komischer Anreiz, finde ich. Von daher normale Verträge und keine Ahnung. Dann kann es wirklich jeder Spieler irgendwann selber verhandeln. Aber ich weiß es nicht. Das ist halt so, ich dachte mir halt einfach nur so, okay, Richard Sherman, freudig, ist in Ordnung, aber warum regen sich jetzt alle auf einmal auf und Pro Football Focus, die ja irgendwie eh so ein, oder war das Pro Football Focus oder Football
Talk.
Perspective oder Talk, whatever, die ja eh so ein ongoing Beef mit Sherman haben, da dachte ich mir halt einfach so, okay, das ist jetzt echt so ein bisschen so auf dem Niveau von, weiß ich nicht, Facebook.
Ja.
Naja.
Ja. Ja, das stimmt. Also das ist, dass die sich dann ja letzte Wort und so weiter haben müssen. Ne?
Genau.
Das ist natürlich dann immer so. Dann sehen am Ende beide Parteien nicht mehr gut aus.
Ja, eben.
Aber das war es eigentlich soweit. Ich würde nur noch euch allen ein schönes neues Jahr wünschen wollen.
Ach stimmt,
denn,
das haben wir noch gar nicht.
Wir sind ja offiziell die erste neue Folge in diesem Jahr. Danke fürs Zuhören sagen, denn ihr seid wirklich als klasse. Das ist richtig schön, ihr werdet immer mehr und das freut uns sehr und das macht uns sehr viel Freude und auf ein schönes 2020 und vielleicht auf eine schöne Dekade. Schwer zu sagen, ob wir noch 10 Jahre diesen Podcast machen, aber wenn wir
die
letzten 3 Jahre geschafft haben, ne? Ja, dann
vielleicht
machen
gibt's
wir
gibt es dann gar keine Podcasts mehr in ein paar Jahren, Christian, weil es alles schon over ist und dann gibt es alles.
Wird alles direkt irgendwie so Gedanken implementiert oder so, weißt du?
Genau.
Tust du dann so den neuesten Podcast-Chip in deinen SD-Karten-Slot in deinen Kopf rein.
Geil.
Und dann kannst du direkt
dann will ich bitte den ganzen Tag Stephen A. Smith in meinem Kopf haben. So ein Implantat.
Oh Gott. Ja.
Dann bringe ich mir virtuell Stephen A. Smith und skip Bayless zurück an einen Tisch in meinem Kopf. Und bin den ganzen Tag gut gelaunt. Auch von mir natürlich frohes Jahr. Und ja, vielen Dank, dass ihr weiterhin bei uns seid. Wir hoffen, ihr habt eine schöne kommende Football-Wochenende, ein schönes kommendes Football-Wochenende mit dem Divisional Round Games. Ihr habt unsere Recap gehört, unsere, naja, Tipps für das kommende Wochenende. Wir wünschen euch sehr, sehr viel Spaß und hören uns dann logischerweise in der kommenden Woche wieder, wenn wir all das nochmal Revue passieren lassen, was jetzt Samstag und Sonntag passiert. Macht's gut, bis dann, ciao, ciao.